Alles zum 16. Spieltag in der Bundesliga der Frauen, das erfahrt ihr jetzt gleich hier mit Moderatorin Nina Potzel und Charlotte Bruch und Justin Kraft als Gäste. Warum, fragt ihr euch, hört und seht ihr dann gerade mich? Das liegt daran, weil wir wichtige Neuigkeiten haben. Und zwar bekommt der Rasenfunk neue Bankverbindungen. Das, also bei uns ist alles gut, macht euch keine Sorgen, es hat nur mit unserer Bank zu tun, bedeutet allerdings, dass ihr bitte alle eure Daueraufträge umstellen müsst und wir haben auch leider gar nicht so viel Zeit für diese Umstellung. Erfahrungsgemäß gehen einem bei sowas dann immer dann ein paar Supportbeiträge verloren. Um das zu verhindern, würden wir euch bitten, dass ihr Folgendes tut. Geht bitte auf rasenfunk.de und dann könnt ihr euch rechts oben im Menü als SupporterIn registrieren. Das bedeutet einfach nur, dass wir eine E-Mail-Adresse von euch bekommen. Ihr landet auf unserem Rasenfunk Supporters Club Mail-Verteiler. Keine Angst, da gibt es keinen Spam. Der Schnitt sind ungefähr so 1 bis 2 Mails pro Jahr. Also ich denke, das ist aushaltbar. Und über diese Mailadresse werdet ihr dann ab dem 19. März in etwa dann eine Mail mit allen Infos bekommen, denn dann haben wir die neue Kontoverbindung und dann könntet ihr bitte eure Daueraufträge ändern. Wäre ganz toll, wenn ihr das macht, wäre auch super, wenn ihr das weitersagt. Wenn ihr dazu Fragen habt, weitere Infos haben wollt, ich werde ein Thread in den Shownotes verlinken, da gibt es auch nochmal alle Infos und wir werden auch noch eine eigene Sendung dazu machen. Aber um eben möglichst alle zu erreichen in der kurzen Zeit, eben jetzt hier diese kurze Aufsage. Jetzt wünsche ich euch aber viel Spaß mit der Sendung. Ich freue mich auch schon drauf, sie zu hören. In diesem Sinne, Nina, take it away.
Heute im Rasenfunk.
Ich habe keine Worte, ganz ehrlich, es ist so einfach unglaublich. Hier zu stehen mit diesem Mädels und deutscher Meister heute zu werden, ich schwöre, es ist das geilste Gefühl, was man haben kann.
Alles zur Bundesliga der Frauen.
Mit einem etwas merkwürdigen Gefühl, würde ich mal fast sagen, starten wir in diese Folge rein, denn wir sind gerade wirklich frisch aus dem Spiel Werder gegen Hoffenheim gekommen, das ja nicht ganz so glücklich geendet ist für Livia Peng, aber da kommen wir gleich dazu. Erst einmal begrüße ich euch, liebe HörerInnen, ganz herzlich zu dieser Folge vom Rasenfunk mit Blick auf den 16. Spieltag in der Bundesliga der Frauen. Liebe Grüße an Max, der euch ja schon am Anfang auch einmal begrüßt hat. Und auch ein ganz herzliches Hallo und Willkommen an unsere heutigen Gästinnen, an Charlotte Bruch zum Beispiel vom Tagesspiegel, wo sie vor allem die Berliner Vereine im Blick hat, aber auch das DFB-Team und den Frauenfußball begleitet. Hi Charlotte!
Hallo, ich freue mich dabei zu sein.
Ich freue mich, dass du hier mit dabei bist. Und natürlich auch Justin Kraft, freier Journalist für diverse Medien, Chefredakteur und Inhaber von Mia San Roth. Auch an dich ein herzliches Willkommen. Schön, dass du dabei bist.
Grüßt euch. Schön, dass ich dabei sein darf.
Ja, ich würde mal erstmal eingangs, bevor wir zu den Spielen kommen, die Frage so stellen, seht ihr das ähnlich, dass es so ein bisschen ein merkwürdiges Gefühl jetzt ist nach diesem Spiel?
Ja, voll. Also das ist, also es war erstmal was ein hochklassiges Spiel, finde ich, und dann war es so ein unpassender Abschluss irgendwie. Also irgendwie auch passend, weil es halt ein sehr zweikampfintensives Spiel war, aber so unpassend, weil eigentlich wäre ich gern mit einem positiven Gefühl rausgegangen aus diesem Spiel und dann gab es halt diesen Zusammenstoß da und Peng am Boden und Auswechslung und ja, ich hoffe natürlich, dass es nicht ganz so schlimm ist. Sie hat ja am Ende wieder gestanden, auch wenn sie sich da den Kopf gehalten hat. Hoffen wir einfach das Beste und dass es in Anführungsstrichen nur eine leichte Gehirnerschütterung oder so ist und es ihr bald wieder besser geht.
So sieht's aus. Ich gebe euch mal den Überblick. Wir starten nämlich direkt rein mit diesem Spiel. Werder gegen Hoffenheim. Am Montagabend 1:0 gewinnt Werder auf Platz 11 durch ein auch merkwürdiges Spiel, sind wir so ehrlich, weil es war wirklich eigentlich eine, vor allen Dingen in der zweiten Hälfte, eine absolute Hoffenheim-Show. Nach einer starken Anphase von Werder übernehmen ab der 12. Minute eigentlich die Hoffenheimerinnen sowas von das Ruder. Wir sehen Chancen von Jamila Rankin nach einer Ecke von Ireleta Memeti per Kopf knapp vorbei. Memeti selbst fordert dann Livia Peng eine Minute später zu einer Glanzparade. Und ab da geht's wirklich nur in einer Tour auf Livia Pengs Tor. Kurz vor der Halbzeitpause eine Dreifachchance. Immer wieder kann Werder aber klären mit Peng, Mühlhaus und Glück. In der zweiten Hälfte geht's genauso weiter. Intensive Zweikämpfe, viel Taktieren auch dabei und immer wieder Kazaya, Memeti, Cherchi gegen Livia Peng. Bis in der 77. Minute eben jene Marta Kasaya, die eingewechselte Verena wieder im 16er foult. Es gibt Strafstoß, Larissa Mühlhaus verwandelt sicher, völlig entgegen des Spielverlaufs. Und danach geht's genauso weiter mit der Peng-Show. Jetzt aber gegen Kasaya, Hahn und Grabowska, weil Mehmedi ausgewechselt worden ist. Also wirklich ein Dauerfeuer. Und dann ja eben in der allerletzten Aktion rettet Peng nochmal gegen Selina Cerci war das, bekommt dabei Cercis Schienbein an den Kopf und muss dann raus. Sofia Nesterova übernimmt dann für sie, kommt zu ihrem Debüt, noch eine letzte Aktion dann. Gute Besserung auf jeden Fall an Livia Peng, und das hinterlässt uns jetzt wirklich mit so einem komischen Gefühl, weil ich war schon wirklich bereit, so völlig wild hier rein zu starten mit Werder gewinnt, wie auch immer, dieses Spiel. Und jetzt stehen wir irgendwie so da. Charlotte, vielleicht versuchen wir es mal irgendwie festzumachen. Die ersten so 12 Minuten hat Werder ja schon echt sich richtig gut angestellt. Aber was ist dann passiert, dass es völlig flöten gegangen ist?
Ja, also ich habe mir auch aufgeschrieben, in den Anfangsminuten vor allem, Werder kommt eigentlich besser ins Spiel. Also sie standen von Anfang an recht tief. Aber das ist, kann ja auch ein Konzept sein bei denen, dass sie einfach Hoffenheim den Ball überlassen, und dann mit Mühlhaus und Weidauer hat man da ja zwei Stürmerinnen, die auch super im Konterspiel sind. Ja, und dann kam Hoffenheim eben, du hast es ja schon gesagt, durch Rankin nach der Ecke zu der Chance. Und dann, finde ich, haben sich total Unsicherheiten bei Werder eingeschlichen im Aufbauspiel. Also da sind sie eh manchmal ein bisschen anfällig aus der Dreierkette heraus. Da sind immer mal wieder ja Fehlpässe dabei. Aber dann kamen sie halt wirklich, also sie standen schon tief und hatten aber trotzdem nicht so wirklich Zugriff, finde ich. Also da war Mimeti, hat das gut gemacht, Cerci natürlich und Kössler immer wieder als ja, Verbindungsspielerin. Und da kam sie dann, also da war Hoffenheim irgendwie präsenter, finde ich. Und Werder hat dann eben kaum für Entlastung gesorgt, weil sie vorne dann doch diesmal nicht ganz so gut aufgelegt waren, vielleicht wie das sonst der Fall ist. Also da sind viele Konter im Nichts verlaufen. Und so hat sich das dann so ein bisschen gesteigert. Ich glaube, weil sie halt dann gar nicht mehr irgendwie nach vorne Akzente setzen konnten. Hoffenheim hatte ja schon in der ersten Halbzeit mal eine Phase, wo sie richtig Druck gemacht haben und eine Chance nach der anderen hatten. Das hatten sie dann wieder um die 70. rum, glaube ich. Und dann, gut, kommt halt dieser Strafstoß und völlig entgegen des Spielverlaufs. Wahnsinn, dass Hoffenheim das verliert eigentlich.
Total, ne? Also das war ja wirklich also so ein Angrennen, und die hatten so die Dominanz in diesem Spiel, fand ich, und machen aber diese Tore nicht. Und ich habe wirklich auch so um die 70. das ja gesagt, und da war wieder so ein Dauerfeuer. Da habe ich auch gedacht, jetzt müssen sie den doch mal rin machen. Und dann gab es eine Szene, ich glaube, wo Cerci mal wieder wirklich haarscharf am Pfosten vorbeigeschossen hat. Und da habe ich dann gedacht, ja gut, also wenn der nicht reingeht, dann wird's, glaube ich, gar nicht irgendwie was. Also Justin, würdest du auch sagen, ne, na klar, die eine Szene entscheidet es dann, aber Hoffenheim schlägt sich da so ein bisschen selbst, ne?
Ja, absolut. Also ganz grundsätzlich von der Spielanlage her kannst du Hoffenheim ja gar keinen Vorwurf machen. Also die haben sich das die ersten Minuten nicht, ja, Bremen ist besser reingestartet, aber ich glaube, Hoffenheim hat sich das auch so ein bisschen angeschaut. Also ich hatte schon das Gefühl, dass sie so ein bisschen erstmal geschaut haben, wie presst Bremen, wie stellen sie welche Räume zu, und dass sie dann darauf angepasst haben und immer wieder geschaut haben, dass sie über die Halbräume und über die Flügel eben nach vorn kommen und diese Zwischenräume im Bremen-Spiel eben genau bespielen, mit Kössler, mit Cerci, mit Mehmedi, die spielerisch ja alle sehr, sehr stark sind und technisch sehr stark sind. Und das haben sie spätestens ab der 12., 13. Minute haben sie das sehr, sehr gut gemacht und Bremen da fast nach Lehrbuch auseinandergespielt in vielen Situationen auch. Insofern kann sich Hoffenheim eigentlich nur in Anführungsstrichen den Vorwurf machen, dass sie vorne eben die Buden nicht gemacht haben. Und ja, eine überragende Livia Peng natürlich im Tor, die vieles da auch sehr gut gehalten hat, aber eben auch viel in Anführungsstrichen Unvermögen bei Cerci und Co. Gerade Cerci, die ja eigentlich einen brutalen Abschluss hat. Also normalerweise braucht die eine halbe Chance für ein Tor. Und heute hat sie gefühlt, ich weiß jetzt nicht, ich habe die Statistik nicht, aber 3, 4, 5 richtig gute Chancen, wo sie mindestens ein Tor draus machen muss. Und das ist dann einfach, also da im letzten Drittel dann diese letzte Aktion war dann zu wenig bei Hoffenheim. Aber sonst war das richtig stark. Und ich würde gleichzeitig aber auch sagen, dass Bremen gar kein extrem schlechtes Spiel gemacht hat. Also ja, sie haben viel zugelassen, aber sie haben nach ihren Möglichkeiten und wenn man auch die Form bedenkt, die sie zuletzt hatten, haben sie das Mittelfeld echt gut zugestellt, haben dort tief, kompakt verteidigt, haben es Hoffenheim da echt schwer gemacht. Aber Hoffenheim hat in dem Spiel heute einfach auch gezeigt, dass sie technisch und fußballerisch die höheren Qualitäten haben in ihrem Team. Und ja, am Ende ist das Ergebnis aber andersrum und das nimmt Bremen, glaube ich, sehr, sehr gerne so mit.
Siehst du das ähnlich, Charlotte, dass Werder das so nach bestem Wissen und Gewissen und besten Möglichkeiten gemacht hat?
Ja, also ich verstehe auch, dass sie Hoffenheim den Ball überlassen nach den Heimspielen, die sie jetzt hatten. Also erst die Niederlage gegen Wolfsburg, dann diese deutliche Niederlage auch gegen Leipzig. Vielleicht war dann da auch so ein bisschen erstmal das Selbstbewusstsein so ein bisschen weg, vor allem weil Hoffenheim ja eigentlich eine super, also super reingekommen ist in diese Rückrunde auch. Während Werder so ein bisschen, also ne, nach ihren Möglichkeiten trotzdem war das schon in Ordnung, aber Hoffenheim hatte eher gerade so den Lauf. Ja, ich hatte das Gefühl auch, dass zum Beispiel am Anfang hat Hoffenheim das oft gespielt mit den beiden Innenverteidigerinnen, Kassala und Dorn, die das irgendwie zu zweit aufbauen wollten und die Außenverteidigerinnen schieben ja sehr hoch. Mhm. Also ich fand es ganz interessant, dass, oder ich finde, das hat gegen Werder jetzt eigentlich ganz gut geklappt dann, dass dann quasi Memeti und Grabowska auch eher mal eingerückt standen und dann war es halt wichtig, dass Diem dann irgendwann sich regelmäßig hat fallen lassen zwischen die Innenverteidigerinnen und dann hatten sie, finde ich, mehr Spielkontrolle. Am Anfang haben das Weidauer und Mühlhaus richtig gut zugelaufen. Da ging dann nicht so viel. Aber so hatte Hoffenheim auf jeden Fall auch immer die Kontrolle. Sie haben ja auch wirklich kaum was zugelassen. Aber Werder kann natürlich auch sagen, ja, wir zur Halbzeit steht es hier 0-0, also alles gut. Und die kannst du ja auch nie abschreiben. Also die haben ja einfach auch Qualität in der Offensive. Das heißt, selbst klar, die haben auch Glück gehabt, dass sie da kein Gegentor kassieren. Aber sie sind ja immer, also klar, wenn die jetzt nicht viele Aktionen nach vorne hatten, die sind trotzdem immer in der Lage, irgendwie ein Tor zu machen. Also so ein Mühlhaus kann auch aus, keine Ahnung, 30 Metern mal rauffeuern und dann irgendwie rein. Also ja, haben es wieder mal lange offen gehalten, auch wenn da heute ein Stück weit Glück dazu gehört hat. Und dann macht's Verena wieder auch, finde ich, gut bei diesem Elfmeter. Super. Also die ist sofort rein, hat sofort einen Impact gehabt. Und bei diesem Elfmeter ist auch entscheidend, dass sie noch den Kontakt macht. Also die ist halt auch einfach, hat es clever gemacht, genau. Und dann stark verwandelter Elfmeter auch von Mühlhaus. Also ich würde ihr jetzt mal zugestehen, dass sie gesehen hat, dass sich Dick dann in die eine Ecke schon bewegt hat. Ja, und so geht Werder jetzt da mit 3 Punkten raus. Und nach der Führung habe ich auch gedacht, die waren dann auch so bissig in den Zweikämpfen. Da habe ich gedacht, okay, die kämpfen jetzt hier um alles. Und dann habe ich auch gedacht, ja, das ist so ein Spiel heute. Hoffenheim trifft irgendwie das Tor nicht. Ja, dann hat es mich nicht mehr ganz so sehr gewundert, dass Werder das dann über die Zeit bekommt. Also das haben sie gut gemacht dann auch.
Ja, total. Du hattest angesprochen, dass sie eben ihre eigenen Stürmerinnen nicht so richtig mit ins Spiel holen können. Das ist mir auch total aufgefallen. Also gerade über die Außen ist ja dann auch super wenig bloß passiert. Total viele Ballverluste dann auch im Mittelfeld, fand ich. Mhm. Und Justin, gerade noch mal der Nachtrag, weil du Sedina Cerci angesprochen hast. Ich sehe hier tatsächlich, es geht ein bisschen gegen mein Gefühl. Bei SofaScore stehen hier 3 Shots on Target und 2 Shots off-Target.
Ja, gut. Das vom Gefühl her hätten es sogar noch mehr sein können, aber ja, das passt schon ungefähr. Also ich glaube, 3, 4 Großchancen waren es jetzt nicht, aber es waren schon so 2, 3 Möglichkeiten, wo ich sage, an einem guten Tag macht sie die. Und generell, wenn wir jetzt schon bei Cerci sind, ich sage gleich auch nochmal was zu Bremen, aber Cerci und Kössler, das gefällt mir einfach so gut, wenn die so einen Tag erwischen wie heute, wenn die zusammen kombinieren. Das hat man ja damals schon bei Potsdam gesehen. Das war damals für mich eins der Top-Sturmduos überhaupt in der Bundesliga. Und wenn die in Form sind und so miteinander kombinieren und die wissen auch genau, wo die Mitspielerin steht und wann irgendwie gegenläufige Bewegungen vorne notwendig sind, wann sich wer zwischen die Linien fallen lässt und wann wer tief geht. Das war heute auch wieder hohes Niveau. Bringen sie nicht immer so auf den Platz in dieser Saison, aber heute war es wieder so ein Spiel, wo ich mich so ein bisschen habe erinnert an die Zeiten in Potsdam, wo sie zusammen vorne gestürmt sind und Potsdam ja fast ins internationale Geschäft geschossen haben, bevor dann Potsdam abgestiegen ist.
Ja, und wenn dann eben da noch eine Irelita Memeti auch noch mit dazukommt, also das ist wirklich, was Hoffenheim da irgendwie für Spielerinnen auf dem Platz hat, das ist völlig irre.
Ja, aber noch zu Bremen. Ich glaube, das, was denen gefehlt hat in diesem Spiel, und Charlotte hatte das vorhin schon so ein bisschen angedeutet, in den Umschaltsituationen, vor allem in der ersten Halbzeit, da haben sie oft zu unpräzise gespielt. Da waren Möglichkeiten da, um Nadelstiche vorne zu setzen, Entlastung auch zu bekommen in diesem tiefen System dann auch. Aber wenn du dann diese Entlastungsphasen nicht hast oder nur kurz hast, weil du die Bälle schnell wieder herschenkst, dann läufst du halt nur hinterher. Dann hat der Gegner zu viel den Ball, kann zu viel Druck auf dich ausüben und dann machst du irgendwann auch Fehler und lässt solche Chancen eben auch zu. Und das hat Bremen gefehlt, dass sie dann in den Umschaltsituationen die Dinger dann auch wirklich bis zu Ende fahren. Das ist ihnen in diesem Spiel nicht so gelungen. Das ist ihnen auch in den letzten Spielen nicht immer so gelungen. Und ich glaube, das erklärt so ein bisschen auch die Phase, die sie gerade durchmachen, die ja, glaube ich, für so ein Team wie Werder Bremen auch innerhalb von der Saison komplett normal ist. Ja, aber das war einfach in dem Spiel dann auch der Unterschied, wo sie hätten den Anschluss in die Partie finden können, aber ihn eben nicht so richtig gefunden haben.
Und ich finde, sie hatten vor allem immer wieder gute Ballgewinne. Also sie haben oft erst ab der Mittellinie angegriffen und dann hatten aber auch Weidauer oder Milos haben sich da durchaus mal die Bälle erkämpft und dann hat aber irgendwie so dieses, ja, das Umschaltspiel hat dann einfach nicht funktioniert. Also ob das jetzt über Mahmoud war oder Afawi, waren ja alle extrem bemüht, das kann man denen ja gar nicht absprechen, aber hat so ein bisschen das Spielglück vielleicht auch gefehlt. Aber genau da haben sie dann zu wenig draus gemacht, finde ich.
Ich finde tatsächlich auch, das kann man noch viel früher anfangen bei Angriffen zum Beispiel von Hoffenheim eben, wenn dann Livia Peng den Ball gesichert hatte und das Spiel schnell machen wollte, ist überhaupt nichts passiert beim Team. Also davon wegen, okay, schnell nach vorne und sich anbieten, irgendwie Räume freimachen, das war viel zu wenig. Aber bei Werder kann ich mir das ehrlich gesagt auch so ein bisschen vielleicht erklären, dass die legen ja nun den Fokus wirklich sehr, sehr doll auf dieses DFB-Pokal-Halbfinale und sagen ja ganz offen, das ist so unser Fokus, das ich irgendwie ganz ganz spannend finde. Wie seht ihr das so im Vergleich dann zum Beispiel eben auch zu Hoffenheim, die ja gegen die Bayern spielen im DFB-Pokal-Halbfinale und halt trotzdem ne voll den Fokus auf die Liga legen und wer da so ein bisschen, ja, natürlich mit dem Nordderby nochmal anders drauf schaut auf dieses Pokal-Halbfinale, Charlotte?
Ja, irgendwo verstehe ich es natürlich. Das ist jetzt auch so ein Highlight-Spiel, ne? Das Spiel ist ausverkauft mit 57.000 Menschen. Also ich verstehe schon, dass man da jetzt auf jeden Fall drauf hinfiebert. Und für Werder, ich meine, die haben jetzt auch wieder den Anschluss an Hoffenheim geschafft durch diese 3 Punkte. Aber klar, es geht nach oben nicht mehr ganz so viel und nach unten auch nicht. Ist ja auch nicht so, dass sie jetzt völlig irgendwie das... Ich finde, die hatten trotzdem eine gute Intensität heute und ich glaube auch, dass sie jedes Spiel auf jeden Fall so angehen, dass sie da auf jeden Fall punkten möchten. Aber da gab es ja auch einen Banner, glaube ich, ne, in der zweiten Halbzeit mit irgendwie alle zum Hase. Ich habe es nicht ganz genau lesen können.
Warte, wie war das? Also einmal Montagsspiele abschaffen und dann Hamburg platt machen, alle hin da oder
so. Ja, genau, irgendwie so.
Alle im Zeugzeugstein oder so, ja.
Ja. Also das finde ich ja auch cool, die freuen sich da drauf, die werden da Stimmung machen, wie sonst ist das Stadion, da wird so viel los sein und klar, gegen HSV ist man natürlich auch in der Favoritinnenrolle, also da rechnet man sich jetzt wahrscheinlich dann auch aus, erstmal ein gutes Spiel und dann halt auch vielleicht den Einzug ins Finale und ich meine, Hoffenheim wird sich auch was erhoffen gegen Bayern, aber klar, die haben ja auch nochmal vielleicht an sich auch andere Ansprüche, vor allem halt in dieser Rückrunde. Das haben sie auch kommuniziert in der Winterpause, dass die Hinrunde einfach enttäuschend war unter den Erwartungen und ja, dass sie da jetzt natürlich dann mehr liefern wollen sozusagen.
Ich glaube, das ist der große Unterschied. Also, dass Hoffenheim einen ganz anderen Anspruch an sich selbst hat. Ich meine, die stehen jetzt auf Platz 7 in der Bundesliga vor der Saison und generell auch bei Hoffenheim ist der Anspruch eigentlich mindestens mal um diesen dritten Platz zu kämpfen für die Champions League Qualifikation. Davon sind sie jetzt etliche Punkte entfernt und werden das auch nicht mehr schaffen. Ja, irgendwie so um den Dreh. Werden das auch nicht mehr schaffen und bei Bremen ist es ja quasi so, ja, die sind jetzt Achter. Aber ob die jetzt Fünfter, Sechster, Siebter, Achter werden, das macht am Ende der Saison nur den Unterschied, dass man dann am Ende sagt, hey, wir sind Fünfter geworden, wie cool. Aber ob man jetzt am Ende Achter ist oder Fünfter, das ist kein dramatischer Unterschied für die. Und dementsprechend vollkommen verständlich, dass die diesen mentalen Fokus vielleicht auch komplett auf dieses Halbfinale dann auch legen. Und trotzdem bin ich komplett bei Charlotte. Also in dem Spiel hat man denen jetzt nicht irgendwie angemerkt, dass die mit dem Kopf woanders waren oder so. Also die waren schon voll bei der Sache. Man muss einfach auch sagen, dass Hoffenheim das über die 90 Minuten gut gemacht hat und Bremen hat es ordentlich gemacht, aber eben zu gut hat, dass vor allem in den Umschaltsituationen gefehlt, dass sie das zu Ende fahren. Aber ansonsten war das einfach ein gutes Fußballspiel, finde ich, und qualitativ auch sehr gut anzusehen. Plus gute Stimmung auch dort, wie häufig in Bremen. War einfach ein schönes Fußballspiel.
Das fand ich auch wirklich super bitter eben mit dieser Notstand noch, dass Peng ausgewechselt werden musste. Aber ansonsten echt irgendwie, es ging direkt richtig gut los. Intensive Zweikämpfe, dann so ein überraschendes Element eben auch, das überraschendes Element, krasse Überraschung, dass Werder dann halt doch noch gewinnt. Hohes Niveau, wie du gesagt hast, fand ich echt irre. Und Werder bricht damit eine unglaubliche Serie von Hoffenheim, die jetzt irgendwie aus den, beziehungsweise bricht die Serie, aber macht, wie sage ich das jetzt richtig? Ich habe mich gerade ein bisschen verrannt in meinem Sprichwort. Macht die Statistik von Hoffenheim so ein bisschen kaputt. Die hatten nämlich aus den letzten 7 Pflichtspielen 6 Siege geholt und jetzt eben mit Werder wieder eine nächste Niederlage mit dazu. Weiter geht's für beide Vereine folgendermaßen. Für Werder nach Leverkusen auswärts, auch nicht unbedingt einfach. Dann eben steht es an das große Nordderby im Pokal, im DFB-Pokal, Halbfinale gegen den HSV in Hamburg im Volksparkstadion, ausverkauft. 57.000 Zuschauer sind dabei, werden mit dabei sein, so rum. Danach empfangen sie die Eintracht Frankfurt und danach geht's nach Essen. Für Hoffenheim wartet als nächstes Köln, das ist ein Heimspiel. Danach geht's im Pokal-Halbfinale gegen die Bayern, auswärts, also am Campus. Und danach geht's nach Potsdam und dann ein Heimspiel gegen Leipzig. Wir schauen jetzt auf eben jenes Highlight-Spiel. Fast 36.000 Zuschauende sind es gewesen im Müngersdorfer Stadion am Sonntag bei der Partie Köln gegen Bayern München. Die Kölnerinnen sogar extra in Sondertrikots. Die ersten Sondertrikots für die Kölner Frauen, wenn ich mich richtig erinnere, erinnern mich ein bisschen an ein Sondertrikot auch von den Bayern oder ein Champions League-Trikot von den Bayern. Anyway, es war eine ziemlich klare Geschichte. Die Bayern gewinnen mit 3:0. Der FC eben mit diesen 35.711 Zuschauern im Rücken liegt schon nach 8 Minuten zurück. Caro Simon trifft dann nach einem tollen Pass von Lohmann, meine ich, war es gewesen, von links an der Strafraumkante. Aurora Mikalsen sieht da nicht so super aus, die sonst aber wirklich mal wieder einige Top-Paraden gezeigt hat. Also es hätte auch höher ausgehen können als 3:0. Köln kommt aber auch zu so ein bisschen was wie Halbchancen, hat Konterchancen, nutzt die aber nicht wirklich. Wiankowska zum Beispiel dreht in der 16. einfach viel zu früh ab. Nach einer irren Druckphase von den Bayern trifft dann Penelope Harder nach einem schönen Karussellspiel quasi mit Bühl, Simon, Cigiotti und Harder. Bühl passt dann auf Harder, die per Kopf einnetzt zum 2:0 nach einer halben Stunde. Und ja, da musste dann auch schon Carlotta Imping runter bei den Kölnerinnen als Reaktion und Anna Gerhardt ist reingekommen. Aber erst in der zweiten Hälfte zeigt sich das dann so richtig, als dann auch Selina Degen für Vanessa Leimstor reinkommt. Köln wirkt, fand ich, stabiler, hat sich mehr getraut. Immer wieder Wiankowska, die da vorne gesucht worden ist, aber nicht das wirklich ausspielen kann oder geblockt wird. In der 55. schon macht dann Sydney Lohmann den Deckel drauf mit einem 3:0 nach einem Freistoß. Danach trudelt die Partie etwas aus. Die Kölnerinnen kamen 5 Minuten vor Schluss nochmal vors Tor, aber warten nach wie vor auf das erste Tor unter Britta Karlsson. Justin, es bleibt also beim 0:3. Und irgendwie habe ich so ein bisschen das Gefühl gehabt nach dem Spiel, alle haben recht zufrieden damit gewirkt.
Ja, das kann schon so sein. Also Bayern ist mit einem 3:0 sowieso zufrieden. Das liegt auf der Hand. Ich glaube, da kann man am Detail schon ein bisschen kritisieren, dass da so ein bisschen die Gier auf mehr noch gefehlt hat. Ich glaube, da wäre mehr noch drin gewesen. Gerade wenn man aufs Torverhältnis schaut, das ist ja gerade so jetzt, dass Bayern dort eine Tordifferenz von 30 hat, damit mit Wolfsburg gleichgezogen ist, aber immer noch 9 Tore schlechter ist als Frankfurt. Das kann ja alles durchaus noch entscheidend werden am Ende der Saison. Man denke nur mal daran, dass die Bayern gegen Frankfurt das direkte Duell verlieren oder das direkte Duell gegen Wolfsburg jetzt, das als nächstes ansteht. Und dann ist man schon in der Tabelle dahinter, wenn man das schlechtere Torverhältnis hat. Da sind solche Spiele natürlich schon auch wichtig, um viele Tore zu schießen, ohne jetzt den Respekt vor Köln verlieren zu wollen. Aber das war schon drin in diesem Spiel, glaube ich, dass man mehr Tore erzielt. Und da hat mir dann so ein bisschen die Gier gefehlt. Anyway, eigentlich wollte ich ja sagen, die Bayern können zufrieden sein, weil sie es schon souverän gespielt haben, weil sie, finde ich, auch ein Learning gezeigt haben aus dem Hinspiel. Da haben sie sich von Köln so ein bisschen überrumpeln lassen damals, sind mit diesem höheren Pressing von Köln am Campus überhaupt nicht zurechtgekommen und haben viele unkontrollierte lange Bälle gespielt. Und diesmal, finde ich, haben sie von Anfang an es geschafft, Köln hinten festzusetzen, also den Spieß quasi komplett einmal umzudrehen, direkt vertikal zu spielen und sich vorne in den ersten Minuten festzusetzen, aggressiv ins Gegenpressing zu gehen, Köln auch gar nicht da irgendwie rauskommen zu lassen, zu zeigen, wer die bessere Mannschaft ist und die besseren Spielerinnen hat. Und das haben die Bayern gut gemacht, sind dann ein bisschen glücklich in Führung gegangen, muss man sagen. Dieses Tor von Caroline Simon, normalerweise muss sie den halten. Das steht, denke ich, nicht zur Debatte. Aber ich glaube, es hätte auch danach, wenn das Tor nicht gefallen wäre, hätte es nicht allzu lange gedauert, bis es das erste Mal geklingelt hat. Also das haben die Bayern wirklich gut gemacht und haben da Köln auch irgendwie gar nicht zur Entfaltung kommen lassen. Insofern, ja, ich weiß nicht, ob Köln damit zufrieden sein kann. Es war jetzt nicht das Spiel, was man als Maßstab, glaube ich, hat. Also da sagt man jetzt nicht, wir treten gegen Bayern an und erwarten hier, dass wir da gewinnen. Ich finde schon, dass man kritisieren kann, dass Köln vielleicht nicht ganz so mutig gespielt hat wie im Hinspiel. Wie gesagt, da zählen auch immer zwei Teams dazu. Bayern hat es einfach auch besser gemacht als im Hinspiel. Aber in manchen Situationen hätte ich mir schon gewünscht, dass Köln ein bisschen mutiger spielt, ein bisschen mehr presst, ein bisschen aggressiver noch ist. Ja, sie können sich von der Tabellensituation auch so eigentlich erlauben, sage ich mal, weil zu verlieren haben sie eh nichts. Sie spielen da vor 35.000 Leuten. Das wäre vielleicht das gewesen, was man bei Köln noch hätte besser machen können. Aber im Endeffekt, ja, war es jetzt auch keine desolate Leistung der Kölnerin, sondern einfach eine sehr gute Leistung der Bayern.
1-0 haben die Bayern das Hinspiel gewonnen, das zur Vervollständigung. Wie haben denn die Kölnerin versucht, dagegen zu halten? Was hast du da gesehen, Justin?
Ja, sie haben erst versucht, also ich glaube, von Anfang an war es eher so ein Mittelfeldpressing. Also es war nicht so wie im Hinspiel, dass sie von Anfang an direkt nach vorne gegangen sind. Sie haben es aber schon versucht in der Anfangsphase. Es gab so zwei Szenen, wo sie schon versucht haben, auch mal ein bisschen höher anzulaufen. Aber das hat Bayern gar nicht erst zugelassen. Da haben sie relativ vertikal direkt drauf reagiert und direkt überspielt, dieses Pressing. Und dann hat Köln, glaube ich, auch so festgestellt, naja, heute geht's vielleicht eher nicht so mit diesem hohen Pressing. Haben sich dann fallen lassen und dann haben sie es versucht, eben ein bisschen tiefer zu lösen, haben das Zentrum zugestellt. Das haben sie auch ganz gut gemacht. Ich glaube, das ist auch ein probates Mittel gegen die Bayern. Das hat in dieser Saison häufiger auch schon mal funktioniert, indem sie das Mittelfeldzentrum dicht gestalten und die Bayern dann relativ früh auf die Flügel gezwungen werden. Ja, aber da hat Köln dann einfach auch die individuelle Qualität in dem Spiel gefehlt, glaube ich, beziehungsweise Bayern hatte einfach den Zugriff von Anfang an. Und wenn dann eine Bühl, eine Harder etc., wie sie alle heißen, Lohmann auch, wenn die ins Kombinieren kommen, in ihre Positionen kommen, dann ist das einfach auch schwer zu verteidigen und da kann man Köln dann keinen Riesenvorwurf draus machen. Ich glaube, die paar kleineren Halbchancen, diese kleinen Kontersituationen, die du schon angesprochen hast, da können sie sich vielleicht einen Vorwurf machen, dass sie es nicht konsequent genug ausgespielt haben, beziehungsweise dass sie da auch nicht konsequent nachgerückt sind. Also vielleicht mal mit 3, 4, 5 Spielerinnen nachzurücken und diese Umschaltsituation auszuspielen, wäre vielleicht noch eine Lösung gewesen, um den Bayern doch noch weh zu tun. Aber im Endeffekt kann man das aus Kölner Sicht so zusammenfassen, glaube ich, dass Bayern einfach von Anfang an gut drin war und dass sie dann schwer zu stoppen sind.
Charlotte, siehst du das ähnlich, so einfach abhaken, das kann man nicht als Maßstab nehmen, oder sagst du schon, okay, so ein paar Dinge würdest du schon noch markieren, wo du sagst, okay, da muss auch Britta Karlsson mehr mit ihrem Team dran arbeiten, weil ich meine, wir haben jetzt auch noch ein paar Spiele halt schon mittlerweile mit ihr gesehen als Trainerin. Wie sind so deine Erwartungen da mittlerweile, erfüllt oder eben nicht erfüllt?
Ich finde schon, dass sie defensiv, was sich auch gegen Bayern gezeigt hat, finde ich schon stabilisiert haben. Ich meine, wenn du jetzt natürlich in der Anfangs- oder nach 30 Minuten war es, glaube ich, schon in der Defensive wechselst, weil irgendwie die individuelle Qualität dann nicht gereicht hat, um eine Clara Bühl zu verteidigen, was, ne, kein Vorwurf an
Clara Bühl verteidigen.
Und finde ich auch eine harte Aktion, muss ich sagen. Also vor so einer Kulisse dann, ich meine, Anna Gerhardt, die hatte natürlich auch ihre Probleme gegen eine Clara Bühl. Also das ist halt einfach schwer zu verteidigen. Vor allem noch mit einer Caro Simon dahinter, die ja sowieso komplett eingespielt sind, die beiden. Aber genau, ich finde, bei Köln, dieses Spiel gegen Bayern, das kann man jetzt, ich glaube, die hatten trotzdem irgendwie, die gehen ja jetzt nicht mit einem völlig schlechten Gefühl raus, glaube ich. Also, weil sie schon Phasen hatten, in denen sie, finde ich, mutig waren. Also, da haben sie auch trotz hohem Druck versucht, das immer wieder mit kurzen Pässen zu lösen und nicht jeden Ball irgendwie rauszuhauen. Also, das fing schon in der Innenverteidigung an. Ich finde, Laura Vogt hatte auch ein gutes Spiel gemacht. Und genau, anfangs hat es, glaube ich, Matschisik sogar in der Innenverteidigung gespielt. Dann wurde Selina Degen eingewechselt. Also das ist, da war schon auch Rotation im Spiel. Und dafür, finde ich, haben sie vor allem durch die Mitte wenig zugelassen. Also wie Justin es ja schon gesagt hat, da lief viel über außen. Und da war es dann halt die individuelle Klasse von der Clara Bühl. Also vor allem die linke Seite. Die rechte Seite, Tanikawa, glaube ich, wir wissen jetzt so langsam alle, wie gut die ist. Die hatte ihre Probleme einfach im Abschluss. Also die kam immer wieder ja in gute Situationen, aber hat eben dann war es halt einfach zu unpräzise. Aber um bei Köln zu bleiben, genau, also die defensive Stabilität ist mehr und mehr drin. Und jetzt, glaube ich, und das war erstmal wichtig für Britta Karlsson, als sie angefangen hat, vor allem, wenn man sich halt die Hinrunde anschaut von Köln. Und jetzt muss halt so ein bisschen dann, ich meine, in dieser Saison ist es ja auch eh dadurch, dass es, ne, schon oft genug thematisiert, einen Absteiger gibt es. Köln ist da eigentlich nicht mehr gefährdet, dass man jetzt durchaus den Fokus darauf legen kann, auch in der Offensive eine Spielidee zu entwickeln und die ja immer mehr zu etablieren. Dass das gegen Bayern jetzt nicht das Spiel dafür ist, wo man das vielleicht versucht, ist natürlich klar. Und ich meine, sie sind halt auch, selbst wenn sie diese Konter hatten, und ich finde, die sind in gute Räume gelaufen, in gute Räume wurde gespielt, aber dann ist man halt auch physisch einfach sehr unterlegen gegen so eine Eriksson, dein Hansen hat ein gutes Spiel gemacht. Das ist dann vielleicht einfach nicht der Maßstab. Aber das ist dann trotzdem natürlich, obwohl es eine Liga ist, schon, finde ich, ein ziemlicher Unterschied, muss man sagen. Aber ich, Köln, finde ich auch, kann, es ist eine ordentliche Leistung gewesen. Und Bayern hatte einfach ein richtig gutes Spiel. Die waren von Anfang an da. Super im Gegenpressing, wieder super in der Positionierung. Also die sind ja komplett variabel. Das zweite Tor ist wunderschön rausgespielt. Also
das war so toll.
Ja, und da machen ja auch Simon, Bühl, Harder legt, glaube ich, erst noch einen Ball ab und startet dann in die Tiefe. Und es ist auch sehr schwer zu verteidigen, wenn du so einen tiefen Weg machst einfach. Aber das ist super gespielt. Und so Angriffe hatten die öfter, sie haben sie nur nicht vollendet. Und das kann sich Bayern durchaus ein bisschen vorwerfen, finde ich, weil da waren schon ein paar mehr Tore drin auf jeden Fall. Und Justin hat es ja gesagt, am Ende kann es ums Torverhältnis gehen. Und ja, aber genau.
Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, finde ich. Das müssen sie sich sogar vorwerfen und das werfen sie sich auch intern vor, das weiß ich, aber das letzte Drittel ist unter Alexander Strauß schon länger auch ein Thema. Das ist einfach diese letzte Aktion, diese vorletzte Aktion. Das ist zu unpräzise teilweise bei den Bayern. Da hakt es einfach und da kriegen sie es oft nicht hin. Ja, aus diesen richtig guten Spielzügen dann noch mehr zu machen. Ich meine, sie haben am Ende jetzt hier laut FBref irgendwie 1,5 Expected Goals oder so. Das wird dem Spielverlauf irgendwie gar nicht gerecht. Also das müssen die, da müssen die viel mehr Qualität auch noch sich rausspielen aus den Chancen. Wenn man es jetzt ganz streng sehen würde, würde man auch sagen, gut, das eine Tor ist ein Standard, das andere Tor ist so ein Ding, was sich die Torhüterin selbst reinlegt. Und das zweite Tor war wirklich sehr, sehr schön rausgespielt. Also man könnte da schon auch härter mit den Bayern ins Gericht gehen, immer mit dem Maßstab und immer mit dem Anspruch, dass sie eben ein Top-Team sein wollen und dass sie auch in Europa irgendwann eine größere Rolle spielen wollen als in den vergangenen Jahren. Und das ist dann einfach der Punkt, glaube ich, wo sie am meisten dran arbeiten müssen, dass sie dann noch mehr Tempo ins letzte Drittel bekommen, noch mehr Präzision reinbekommen und aus dieser Variabilität und der Dynamik, die sie dort erzeugen können, sich noch mehr Tore und Chancen auch herausspielen können. Und ja, das ist Meckern auf sehr hohem Niveau, keine Frage. Aber ich glaube, da wollen die Bayern auch hin und deshalb müssen sie sich solche Vorwürfe dann auch irgendwo gefallen lassen.
Das dritte Tor war auch abseits, ne, glaube ich. Das sah zumindest so aus von Lohmann. Ja. Und danach, finde ich, hat Bayern sich kaum mehr was rausgespielt. Also dann haben sie einen echten Gang rausgenommen, finde ich. Ja. Und das, wenn ich jetzt zum Beispiel an Frankfurt denke, klar, die haben nicht diese Doppelbelastung oder Dreifachbelastung, aber die gehen ja bis zur 90. Also gehen die ja auf alles da irgendwie drauf und versuchen, Tore zu schießen. Und da nimmt Bayern dann gerne mal irgendwie einen Gang raus.
Zwei Abschlüsse hatten sie noch. 81. Minute Lohmann und 86. Alara.
Ja. Und das eben mit Blick auf die Tabelle und Tordifferenz. Schwierig. Tatsächlich hat im Rasenfunk-Forum Maestro Flavis auch ziemlich harsche Worte gefunden, sage ich mal so. Dass das Spiel nur 3-0 ausging, lag allein an fehlender Konsequenz vorm Tor und technischen Fehlern. Er fragt aber, oder er oder sie oder die Person jedenfalls, fragt, wie seht ihr, ich würde es einfach mal weitergeben, dass Strauß trotz vermeintlich teuren Winterzugangs auf das im progressiven Passspiel eher schwache Mittelfeld Lohmann-Cigiotti setzt. Beide haben ihre Qualitäten, aber besonders in Kombination mit der ebenfalls ausfallenden Vigostottir fehlt zu viel Qualität im Passspiel.
Ja, also erstmal, es ist ein R. Ich kenne ihn schon aus unserem Forum, aus unserem Mirsan Roth Forum. Insofern, liebe Grüße. Alles klar. Aber ich gehe nicht ganz mit bei der harschen Kritik an dieser Doppelsechs. Mhm. Ich finde, also er hat schon einen Punkt, was Cigiotti beispielsweise angeht. Sie ist jetzt nicht die absolute Spielgestalterin, die irgendwie einen Vertikalpass nach dem nächsten raushaut. Also das ist nicht der Fall. Aber ich finde schon, dass Lohmann progressive Qualitäten hat. Sicherlich anders als eine Georgia Stanway. Keine Frage, aber sie ist schon auch eine sehr spielstarke Spielerin. Hat sich auf der Position, finde ich, jetzt auch in den letzten Wochen durchaus zurecht etabliert, weil sie unfassbar gut in engen Räumen auch ist. Pressing auch auflösen kann, wenn der Gegner mal höher presst. Immer anspielbar ist, gute Freilaufbewegungen dort auch im Zentrum hat, sehr aktiv ist. Fand sie jetzt auch wieder gegen Köln sehr, sehr stark. Und sie hat auch viel Progressivität reingebracht, finde ich. Und Cigiotti, finde ich, macht ihren Job auch besser, als ihr Ruf ist. Also sie ist im Spielaufbau schon auch aktiver, als viele denken oder als viele vielleicht aktuell bewerten würden. Wie gesagt, sie ist jetzt keine Taktgeberin oder so, aber sie macht viele Dinge auch, viele kleine Dinge sehr gut. Insofern im Moment funktioniert es und deshalb kann ich auch verstehen, dass Strauß auf diese Doppelsechs baut. Ich wundere mich allerdings schon, dass Caruso bisher so gar keine Rolle spielt. Klar, Neuzugang, muss sich vielleicht auch erst ans Team gewöhnen und so weiter und so fort. Aber eine Spielerin mit ihrer Qualität, mit dem, was sie auch schon in ihrer Karriere gezeigt hat, eigentlich habe ich mich total gefreut darauf, dass sie jetzt direkt durchstarten kann. Und ich finde auch gerade die Spiele in der Bundesliga hätten es hergegeben, dass sie mehr Minuten auch sammelt. Da bin ich schon ein bisschen überrascht, weil ich schon glaube, dass sie eine Spielerin ist, die mit ihrer Qualität auch auf Champions-League-Niveau dann nochmal einen Unterschied machen kann. Da bin ich mir dann nicht ganz so sicher, ob Cigiotti beispielsweise die optimale Wahl wäre. Aber ja, ich glaube, das wird man erst retrospektiv dann bewerten können. Im Moment bin ich schon ein bisschen verwundert darüber, dass Caruso nicht so eine große Rolle spielt. Das hätte ich durchaus anders eingeschätzt, weil sie ist jetzt auch nicht irgendeine Spielerin, wie gesagt. Sie hat schon auch auf höherem Niveau bewiesen, dass sie richtig Qualität hat. Und solche Spielerinnen brauchen eigentlich nicht sehr lange, um sich irgendwie in einem Team zu adaptieren.
Aber meinst du dann, wir werden sie in der Champions League dann vielleicht oder im Pokal dann auch mehr sehen?
Ich kann es mir ehrlich gesagt nicht so richtig vorstellen, weil wenn du planst, einen Neuzugang dann auch in den entscheidenden Spielen zu bringen, dann bringst du den Neuzugang ja auch schon vorher in den Spielen, wo es vielleicht nicht ganz so entscheidend ist oder wo du dann sagst, das Spiel gewinnen wir auch mit bisschen Rotation und testest da aus, wie es funktioniert. Also irgendwie kann ich es mir nicht vorstellen, dass sie dann plötzlich in so einem entscheidenden Spiel in die Startelf rückt.
Ja, eher unwahrscheinlich. Charlotte, liegt dir noch was auf dem Herzen oder wollen wir mal schauen, wie es dann aussieht mit den kommenden Spielen?
Ja, ich sehe es genau wie Justin eigentlich. Also ich finde zum Beispiel, Lohmann hat ein gutes Spiel gemacht auch. Also die finde ich, ich sehe es eigentlich genauso. Aber ja, eben vor allem in Abwesen oder dadurch, dass ja Stanway verletzt ist und auch Zadrazil und so, wären ja durchaus wirklich die Optionen da gewesen, eine Caruso jetzt zu bringen und ihr die Spielzeit zu geben. Wundert mich auch. Aber im Grunde habe ich nichts hinzuzufügen.
Ich hätte theoretisch noch was, aber ich glaube, ich hebe es mir auf für unsere letzten Kategorien hin. Naja. Ist vielleicht ganz gut, dass wir nicht drüber gesprochen haben.
Okay.
Ich spanne euch auf die Folter. Ihr müsst jetzt bis zum Ende hören, liebe HörerInnen.
So machen wir das nämlich. Kleiner Teaser, kleine Erinnerung. Knoten ins Hemd nicht vergessen. Oder ins T-Shirt, in Pulli, wo auch immer hin. Es geht weiter für Köln gegen Hoffenheim auswärts, dann zu Hause empfangen sie Jena, danach geht's zu Leverkusen bei Bayern. Sind's ein paar mehr Spiele, die da anstehen in dem gleichen Zeitraum, sagen wir mal so. In der Liga geht es gegen Wolfsburg am Campus, das große Topspiel. Gibt's im Free-TV tatsächlich auch zu sehen beim ZDF. Danach dann gibt's das Champions League Viertelfinale gegen Olympique Lyon, erst zu Hause. Dazwischen dann Pokal, Halbfinale gegen Hoffenheim, auch zu Hause. Danach Champions League gegen Lyon auswärts und dann wieder in der Liga zu Hause gegen Leverkusen. Und auf Leverkusen schauen wir dann jetzt auch. Ich bin gerade selber ein bisschen überrascht, wie ich das geplant habe. Mensch, du, guck einer Show. Leverkusen hat gespielt gegen Carl Zeiss Jena im Ernst-Abbe-Sportfeld vor 550 Zuschauenden, also ein bisschen eine andere Liga auch da sozusagen. 2-0 gewinnt Leverkusen gegen Jena. Es war ein ziemlich zügiger Beginn, vor allen Dingen auf den Außen, da war auf jeden Fall auch Intensität da, ist aber relativ schnell verpufft. Kann jetzt auch sein, dass es irgendwie die vielen Spiele in meinem Kopf sind, die sich so zusammen vermengen, aber ich bin ehrlich, irgendwie so richtig viele Highlights habe ich da jetzt nicht so unbedingt in Erinnerung. Leverkusen hat das Spiel schon dominiert, aber trotzdem Möglichkeiten für Jena zugelassen. In der 26. zum Beispiel Melina Reuter, die nach einem tollen Pass von Fiona Geisser in die Spitze schon an Jasmin Repul vorbei ist, aber einfach nicht abschließt. Die nächste Großchance hat dann Janu Lewitz auf Seiten der Leverkusenerinnen, die knapp am Tor vorbeizieht. Die Strafraumbesetzung von Bayer war da wirklich enorm gut. Sie hat auf links oder rechts legen können, aber schließt zu hastig ab. Und wenn aus dem Spiel da nichts geht, dann eben per Standard. Nach Ecke Lorraine Bender sind Caroline Kehrer und Juliette Vidal irrefrei am entfernten rechten Pfosten. Der erste Kopfer geht dann auf den linken Pfosten, wo eben Cornelia Kramer steht und dann einköpft. 54. Minute war das. Auch das 2-0 fällt nach einer Ecke, 20 Minuten später. Die Ecke kommt wieder von links, diesmal ist es aber Lilla Turani, die einnetzt. Von Jena sind es mehr oder weniger Angriffsversuche nur noch. Der Mut, den sie sich zwischenzeitlich in der ersten Hälfte aufgebaut hatten, der ist dann verpufft, aber Leverkusen macht auch nicht mehr draus. Es bleibt also beim 2-0 für Leverkusen. Charlotte, ja, habe ich das richtig gesehen oder würdest du dein Veto einlegen, dass das jetzt nicht so wahnsinnig spektakulär gewesen ist?
Also ich habe mir mit Abstand am wenigsten Notizen gemacht zu diesem Spiel. Okay. Also zumindest auch, was jetzt so diesen Spielverlauf angeht. Auch schwieriger Platz, kann man vielleicht erstmal vorweg sagen. Also der Rasen, der sah schon wirklich... Ja, durchaus. Und vor allem Leverkusen ist ja schon ein Team, was wirklich auch technisch gut ist und sich da gerne mal mit kurzen Pässen durchkombiniert. Und das hat so gar nicht funktioniert. Also es ist völlig bezeichnend, dass die zwei Tore durch einen Standard fallen oder durch eine Ecke. Aus dem Spiel heraus ging einfach nicht viel. Also von hinten, ne, Fußball erzählt man ja immer so, dann kann man jetzt sagen, ja, Jena machen die durch Reuter, kommt die zum Abschluss und führt Jena, dann wird es auch eklig, glaube ich, für Leverkusen. Andererseits sind jetzt einfach, haben sie einfach auch torgefährlich präsentiert bei Standards eben. Von daher. Und sie haben ja auch dann wirklich so gut wie gar nichts zugelassen. Also Jena hat es durchaus versucht, aber kam da eigentlich nicht wirklich durch. Ich meine, du hast da auch eine super Innenverteidigung mit Ostermeier und Turani. Also das ist schon auch schwer. Zu dem Spiel lässt sich echt gar nicht so viel sagen, außer dass ich immer unbewusst oder bewusst immer den Vergleich ziehe zwischen Jena und Turbine. Also egal, welches Spiel ich von beiden gucke, ich denke immer schon so, wo haben die denn jetzt vielleicht einen Vorteil? Weil ich fand auch Jena, also haben ja auch wiederum, ich habe es jetzt bei Leverkusen gelobt, aber Jena hat ja auch kaum was zugelassen. Also die waren da, und das lag jetzt nicht nur am Platz, das lag auch daran, dass sie es gut gemacht haben. Die sind einfach, haben eine super defensive Stabilität, das ist ja jetzt auch nichts Neues. Es fehlt nur nach wie vor halt irgendwie in der Offensive an so ein paar Aktionen. Wobei Reuter, finde ich, hat insgesamt auch ein gutes Spiel gemacht, Fiona Geisser auch, obwohl die, glaube ich, gar nicht, hatte es mal nachgeschaut, die hatte überraschend wenig Kontakte, dafür, dass sie mir schon sehr aufgefallen ist im Spiel nach vorne. Da ist durchaus Potenzial, aber...
Ja, die hat ein, zwei Mal wirklich so tolle Pässe gespielt, wo halt viel mehr bei hätte rumkommen können, aber dann, wie du meintest, eben auch die individuelle Qualität nicht so ganz so da. Ich fand es gerade interessant, was du meintest, ne, mit der defensiven Stabilität. Auf jeden Fall hat Jena, die würde ich schon meinen, mehr als Turbine, wenn du den Vergleich jetzt auch beigezogen hast. Aber ein paar Szenen fand ich dann doch auch wirklich dolle wild und eher nach dem Motto, wir klären das über Quantität und nicht Qualität. Ich glaube, in der 10. Minute war das direkt irgendwie, wo ein Gewusel auch im Strafraum war. Und dann, ich glaube, das waren fast alle Jenerinnen, die da im 16er auf den Ball sind. Das sah jetzt nicht unbedingt nach Plan und Stabilität aus, bin ich ehrlich.
Ja, das stimmt schon. Da haben sie dann schon, die haben auch mal so Aktionen dabei, wo halt auch dann vielleicht der Druck auch zu hoch ist. Also ich meine, Leverkusen ist ja auch super im Pressing. Also das ist ja schon auch eine Qualität, aber ja, das stimmt. Es sind immer mal wieder Aktionen dabei und dann sieht man vielleicht auch, ne, die kommen aus der zweiten Liga, haben ein junges Team. Ich glaube, das gehört vielleicht auch ein Stück weit dazu. Aber ansonsten finde ich, war es doch recht ordentlich.
Muss man eher Leverkusen den Vorwurf machen, dass da nicht mehr bei rumgekommen ist, Justin?
Absolut, also ich sehe Leverkusen schon sehr kritisch auch in diesem Spiel. Also ja, die Platzverhältnisse, keine Frage für jedes Team, was technisch ein bisschen was auf sich oder von sich hält, glaube ich, ist das schwer zu bespielen, gar keine Frage. Das ist auch keine Ausrede. Ich glaube, jeder, der schon mal irgendwie Fußball gespielt hat und sowas schon mal erlebt hat, der weiß das. Trotzdem darf es gerne ein bisschen mehr sein von Leverkusen, finde ich. Ich habe mir aufgeschrieben, dass sie quasi gar kein Mittelfeldzentrum hatten. Also sie haben super viel über die Außen gespielt, haben dann aber keine Anschlussoptionen gehabt, also keine Angebote in den Halbräumen. Sie sind eigentlich immer wieder in diese Drucksituation reingelaufen, wo jener das Spiel dann genau so gestalten konnte, wie sie es eigentlich wollten, nämlich viele Zweikämpfe, viel wild, viel versuchen, Leverkusen dann auch in solche wilden Momente zu verwickeln. Also die zentralen Mittelfeldspielerinnen Stäbel und Vidal hatten im Mittelfelddrittel 37 bzw. 32 Ballkontakte. Das sind echt nicht so viele dafür, dass sie 59% Ballbesitz hatten. Also das war schon echt dünn spielerisch von Leverkusen. Das ist jetzt auch nicht das erste Spiel, wo es so läuft. Ich glaube, wir erleben da gerade so ein bisschen die in Anführungsstrichen Regression zur Mitte, wenn man so will. Also sie haben in der Hinrunde sehr viel überperformt, haben in vielen Spielen überperformt. Klingt immer ein bisschen negativ, als ich es meine. Also sie waren schon sehr gut und haben zurecht da gestanden, wo sie eben gestanden haben. Aber sie haben so ein bisschen über ihren Möglichkeiten gespielt, weil sie einfach in so einem Flow waren. Und ich glaube, das ist jetzt durch die Winterpause und jetzt auch durch die dreiwöchige Pause durch Länderspiele und diese Nachholspielwochenende-Pause da, ist das so ein bisschen flöten gegangen vielleicht, dass sie ihren Rhythmus auch verloren haben, dass sie jetzt so ein bisschen eher wieder in dieses Normal kommen und deshalb eben auch solche Spiele dann mit dabei haben. Und dann kann man sicherlich auch positiv herausheben, dass sie trotzdem in der Lage sind, dieses Spiel dann zu gewinnen über die Standardsituation, dass sie trotzdem in der Lage sind, Jena zwar schon ein bisschen was anzubieten, aber nicht extrem viel anzubieten und defensiv einigermaßen stabil zu stehen. Also sie haben so dieses Bare Minimum, was es braucht, um so ein Spiel dann am Ende zu gewinnen, haben sie auf den Platz bekommen. Sie haben die Verhältnisse dann irgendwie doch angenommen und akzeptiert und haben sich da so ein bisschen reingearbeitet und haben es dann am Ende eben noch rumgerissen. Trotzdem, wenn man dann schaut, wie so dieses Positionsspiel ist und wie es halt im Zentrum von der Positionierung her war und so weiter, dann ist das schon was eben nicht mit dem Platz zu tun hat, sondern wo man wirklich schauen muss, wie kriegt man das in den nächsten Spielen wieder besser hin, dass man da wieder mehr Dreiecksbildungen hat, mehr Unterstützung im Halbraum, wenn eine Spielerin auf dem Flügel den Ball hat und so weiter und so fort, weil sonst wird Leverkusen zu leicht zu pressen sein. Und dann werden sie auch in den nächsten Spielen wieder größere Probleme haben. Da bin ich ziemlich überzeugt von.
Ich finde, da fehlt auch so eine Katharina Pielsch. Das merkt man ziemlich, finde ich, dass die da auch fehlt. Ich hatte es mir nämlich tatsächlich auch aufgeschrieben, dass Vidal und Stäbel hatten einfach, also in der ersten Halbzeit vor allem hast du eigentlich gar nichts von denen gesehen. Also Stäbel erst, als sie sich, glaube ich, vor allem in der zweiten Halbzeit immer wieder auch in diesen Dreieraufbau dann mit halt eingebracht hat zwischen den Innenverteidigerinnen. Aber Vidal hat man eigentlich nur gegen den Ball gesehen. Also die haben jetzt wirklich keine Akzente gesetzt. Und ich finde, es ist halt wirklich sehr linkslastig bei Leverkusen. Also es geht so viel über Christine Kögel, über Gonzales und Bender ging kaum was. Und sich dann immer, natürlich Levels macht da auch immer ordentlich Betrieb. Aber sie verlassen sich immer so ein bisschen darauf, dass dann irgendwie eine von beiden schon durchbricht und den Ball in den Rückraum legt, eine Flanke oder was. Und ja, das ist halt im Spiel nach vorne halt ein bisschen dünn auf Dauer. Also es ist dann halt auch ein bisschen sehr ausrechenbar. Genau.
Auch Variabilität, die da fehlt.
Ja, absolut.
Bisschen Varianz. Müssen wir noch über einen möglichen Handelfmeter sprechen in der 76. Justin verzieht schon so das Gesicht. Mirza Julevic nach einer Ecke im Fünfer zieht die Arme zurück. Wie seht ihr das?
Ich finde es total schwer zu erkennen in der Wiederholung. Und sie macht, sie hat ja irgendwo auch den Arm oben, aber schon vorm Körper. Also
ich glaube, sie hält sich so ein bisschen eben die Arme so vor die Brust und zieht so ein Stückchen den Körper zurück.
Das hat auch so einen Reflex, ne? Aber
ja.
Ja, Thema Kameraperspektiven auch wieder.
Sowieso.
Also Präsentation, Frauenfußball etc. pp. Ja. Einfach Horror. Also man kann solche Dinge einfach nicht abschließend klären. Deshalb, ja, total schwer für mich auch da eine Bewertung zu machen.
Ich finde ehrlich gesagt, das ist auch so ein bisschen so ein Ever, wo ich jetzt sagen würde, ja, eher nicht. Aber wenn er gegeben wird, sehe ich auch, warum. Mhm. So nach dem Motto. Also
ich würde auch sagen, in der Situation stand die Schiedsrichterin gut und hat eigentlich den Blick darauf. Und wenn sie auf dem Platz das so entscheidet, dann würde ich da mitgehen. Aber ja, aber es gibt ja keine Alternative. Die Video, also das Kameraeinstellung gibt es nicht oder es gibt keinen Videobeweis.
Ich würde trotzdem gerne auch nochmal Jena so ein bisschen noch extra loben, weil ich finde, sie haben sehr richtig, gerne. Richtig gutes Spiel gemacht. Wir hatten es im Vorgespräch schon, Nina, wo wir drüber gesprochen haben, dass es so ein bisschen Stillstand da unten im Abstiegskampf ist, aber man hat trotzdem bei beiden Teams, über Potsdam werden wir später auch noch sprechen, hat man ja irgendwie das Gefühl gerade, die nähern sich an, also die nähern sich Schritt für Schritt irgendwie diesem ersten Saisonsieg vielleicht auch irgendwann mal an. Und Jena hat eine brutal gute erste Halbzeit für ihre Verhältnisse gespielt. Und die haben nicht nur das Spiel wild gestaltet, also so wie ich es vorhin gesagt habe, dass sie immer wieder versucht haben, Leverkusen auch in diese kleinen Zweikämpfe zu verwickeln und denen den Rhythmus zu nehmen, was sie einfach gut können, sondern ich finde, sie haben auch fußballerisch echt gut gespielt und haben im Spielaufbau das auch geschafft, Leverkusen so richtig zurückzudrängen teilweise in der ersten Halbzeit, also wo man gemerkt hat, Jena kann hier den Ball auch laufen lassen und Leverkusen merkt, okay, wir können unser hohes Pressing eigentlich sofort einstellen, weil irgendwie kommen wir nicht an den Ball. Jetzt kann man einerseits natürlich Leverkusen vorwerfen, dass sie nicht so richtig konsequent gepresst haben. Das ist ein Teil der Wahrheit. Also da hat man dann gesehen, dass teilweise Kramer die einzige war, die da irgendwie aggressiv angelaufen ist und der Rest so ein bisschen eher trabend und halbherzig. So kannst du natürlich kein offensives Pressing spielen. Aber Jena hat es trotzdem gut geschafft, sich da immer wieder auch zu befreien und den Ball dann auch in den eigenen Reihen zu halten. Ja, und dann musste sich Leverkusen eben mal zurückziehen und dann hat Jena Spielanteile bekommen und dann war das Spiel irgendwie offener und ausgeglichener, als man das vorher vielleicht erwartet hätte. Und bis zu diesem 0:1 hatte ich schon das Gefühl, dass auch Jena mit einer richtigen Aktion, wo sie vielleicht mal durchkommen vorne, diesen Führungstreffer erzielen kann. Und dann hätte ich schon gerne gesehen, wie Leverkusen darauf reagiert. Aber also trotzdem gute Leistung von Jena. Ich glaube, wirklich dieses, am größten merkt man diesen Qualitätsunterschied zum Rest der Liga bei Potsdam und Jena einfach jeweils dann auch, wenn es ins Offensivspiel geht, also wenn sie nach vorne spielen müssen, da merkt man schon deren Limitation, aber mit ein bisschen mehr Glück, mit ein bisschen mehr Konsequenz vielleicht auch, hätten sie da auch in Führung gehen können und dann wäre es ein sehr, sehr interessantes Spiel geworden.
Oh ja, das wäre es auf jeden Fall gewesen. Ich finde auch hinten raus merkt man immer nur die Kräfte, die dann doch auch sehr unterschiedlich verteilt sind, sagen wir es mal so. Ich fand es beeindruckend zu sehen bei Jena eben, wie sie mit jeder Aktion, mit jeder Minute, die es eben 0-0 stand, sich mutiger irgendwie dargestellt haben und angestellt haben und irgendwie selbstsicherer gewirkt haben auf dem Platz. Das war schon wirklich beeindruckend. Können Sie als nächstes zeigen beim Heimspiel gegen Leipzig? Dann geht's auswärts nach Köln und dann steht es auch schon an das große Spiel gegen Turbine, wo ja alle sagen, das wird so das Entscheidende sein. Justin, du hattest vorhin auch schon gesagt, so, du glaubst, das kann auch vorher schon entschieden werden?
Ja, schon. Also wie gesagt, die nähern sich so ein bisschen an. Ich kann mir auch vorstellen, dass, also bei beiden Teams kann ich mir vorstellen, dass die auch irgendwo so einen Überraschungssieg in Anführungsstrichen irgendwo holen oder Überraschungspunkte irgendwo holen. Deshalb, ich würde es nicht nur auf dieses Spiel reduzieren. Es sind halt 2 Punkte Unterschied. Klar, wenn Jena jetzt das direkte Duell mit Potsdam gewinnt, dann sind sie sehr wahrscheinlich durch. Machen wir uns nichts vor. Aber bei einem Unentschieden oder wenn Potsdam das gewinnen sollte und dann einen knappen Vorsprung hat, why not? Also das kann auch noch auf anderen Schauplätzen irgendwie entschieden werden.
Ja, für Leverkusen geht's weiter zu Hause gegen Werder, hatten wir ja gerade eben schon. Danach auswärts gegen die Bayern und dann zu Hause gegen Köln. Bevor wir jetzt auf die nächste Partie schauen, einmal kurz für euch die Erinnerung, bitte unterstützt doch den Rasenfunk. Denn der Rasenfunk ist und bleibt Werbe-, Paywall- und sponsorenfrei und den könnt ihr gern unterstützen über rasenfunk.de/supportersclub. ganz lieben Dank an alle, die das schon tun. Ja, ganz wichtige Erinnerung dabei auch, wenn ihr supporten wollt, natürlich, ihr habt es eingangs gehört, da wird es ein paar Änderungen geben, was die Bankverbindung angeht. Bloß nicht vergessen, eure Daueraufträge zu ändern. Das ja, ist eine gute Sache, da haben wir alle was von, vor allen Dingen eben auch unsere Gästinnen und Gäste und auch ich, wenn ich hier übernehme und einspringe als Moderatorin, denn davon bekommen wir eben ein Honorar und deswegen kann Max das alles so cool machen, eben mit vielen tollen Leuten sprechen. Also wirklich tausend Dank, wenn ihr das schon macht. Und wenn nicht, dann macht das doch sehr, sehr gerne. Ihr könnt euch da auch als Supporterin registrieren unter rasenfunk.com/support. Der Dank in dieser Woche gilt da an Nils, an Evan, Klaus Köstner, Markus Schwemer, Marian Sievers und Knut von der Heide. Ganz, ganz lieben Dank euch. Und wir schauen jetzt weiter auf Eintracht Frankfurt gegen die SGS Essen am Brentanobad, im Stadion am Brentanobad, vor fast 3000 Zuschauenden. Das fand ich ziemlich cool auch. 2:1 gewinnt die SGE. Es hätte das erste Spiel sein können für Sophia Winkler nach Bekanntgabe ihres Wechsels im Sommer. Ausgerechnet gegen die Eintracht, ihre dann neue Arbeitgeberin. Aber sie hat sich ja in der Länderspielpause leider das Kreuzband gerissen. Gute Besserung an dieser Stelle, weshalb Kim Sindermann im Tor der Essenerinnen für sie gestartet ist. Die Eintracht ist gestartet mit einem Distanzschuss von Elisa Senz in der 4. Minute, der allerdings weit übers Tor geht. Knapp 5 Minuten später kommt dann Geraldine Reuteler zu einer Möglichkeit nach Flanke Nina Lürsen, bringt den Ball aber nicht unter. Allerdings hat auch Essen Möglichkeiten, vor allem über Ecken. In der 15. Minute zum Beispiel scheitert Annalena Rieke nur knapp und mit jeder Minute und Aktion, das war so ein bisschen wie bei Jena dann eben, werden auch da die Essenerinnen mutiger. Nach 22 Minuten trifft allerdings Geraldine Reuteler für die Eintracht zum 1:0 nach einem Einwurf Pia Wolters im Jonsdottir-Style fast, sprich sehr weit in den 16er rein. Sindermann kommt da zu spät. Kurz zuvor hatte Lisanne Greve noch die Latte getroffen. Und wer da jetzt gedacht hat, oi, jetzt wird's deutlich, hat falsch gedacht. Knapp 2 Minuten später nur gleicht Lilly Porcella nämlich per Kopfball aus. Da hatte die Frankfurter Defensive nicht gut gearbeitet. Aber Frankfurt hat weiter mehr Chancen. Lisanne Greve schießt übers Tor. Laura Freigang scheitert an Jacqueline Meissner. Carlotta Wamser trifft aus kurzer Distanz nicht. In der 2. Hälfte rettet dann erst noch Lena Ostermeier auf der Linie gegen Laura Freigang. 2 Minuten später trifft dann aber Lara Praschnika zum 2:1. Richtig schöner Pass von Jella Veit auf Laura Freigang vorher in der Vorarbeit. Und ich meine, wenn ich mich richtig erinnere, das war dann auch die Vorlage, die Freigang mit der Hacke irgendwie weitergeleitet hat. Auch sehr sehenswert. Rico und Porcella kommen für Essen dann noch zu Möglichkeiten, aber vor allem hinten raus ist es ein absolutes Powerplay von Frankfurt, die aber nur noch aus dem Abseits einmal treffen. Anjomi ist es gewesen. 2:1 also. Ja, Charlotte, wie ordnen wir jetzt diesen Sieg der Frankfurterinnen ein? Arbeitssieg?
Schon, also wer den Jubel von Lara Praschnika gesehen hat, glaube ich, die war extrem erleichtert. Oder das ganze Team, also das wurde schon sehr gefeiert. Auf jeden Fall verdient auch. Also Frankfurt hat, finde ich, ein gutes Spiel gemacht, gerade in Anbetracht der deutlichen Niederlage gegen Wolfsburg zuvor. Also die hatten auch was gut zu machen auf jeden Fall. Aber sie sind auch, finde ich, von Anfang an gut reingestartet. Und haben sich da viele Chancen erspielt. Das lag vor allem an Reuteler, die echt auch ein gutes Spiel gemacht hat. Nutzen aber auch echt ein paar Chancen nicht, muss man sagen. Also das wäre durchaus, sie haben es sich selber schwer gemacht. Auch teilweise mit irgendwie unnötigen Fouls. Also da war manchmal, hat so ein bisschen die Cleverness gefehlt, finde ich. Was aber auch dazu gehört, ist, finde ich, dass auch Essen ein richtig gutes Spiel gemacht hat. Das ist nicht ganz ohne Grund so lange offen geblieben. Also die hatten auch immer mal wieder Phasen, wo sie ein bisschen Druck ausüben konnten. Vor allem mit Lilly Porcella, die hat da immer wieder die vorne angelaufen. Also die hatte einfach eine hohe Intensität, viel Tempo. Die hat die da schon, die Defensive von Frankfurt, ein bisschen auf Trab gehalten. Nichtsdestotrotz ist es am Ende für mich ein souveräner Sieg, weil nach dem Führungstreffer durch Praschnika hatte, glaube ich, Essen noch die eine Chance nach einer Ecke mit einem Kopfball. Ich weiß gerade nicht mehr, wer es war. Aber ansonsten, trotz der Einwechslung von der Elmasi, von Kowalski, finde ich, ging offensiv da nicht mehr ganz so viel. Von daher finde ich, ist ein souveräner Arbeitssieg. Ja, vielleicht kann man das so sagen.
Justin, würdest du da mitgehen? Wie siehst du auch Essen, wie die sich so dargestellt haben?
Ja, also bei Essen bin ich komplett bei Charlotte. Das war ein gutes Spiel von ihnen. Ich glaube, Essen hat so ein bisschen auch die ganze Saison schon das Problem, dass sie offensiv manchmal ein bisschen zu zahnlos spielen für die Umschaltsituationen, die sie haben. Sie haben gutes Angriffsspiel, sie haben viel Tempo, aber schaffen es dann eben zu selten dann auch aus diesen Situationen wirklich hochkarierter sich rauszuspielen. Und ich finde, gegen Frankfurt gab es schon auch noch mehr Möglichkeiten zu mehr Abschlüssen und mehr guten Chancen. Was mich auch dazu führt, dass ich von Frankfurt eher, ich sag mal, so halb enttäuscht bin. Also halb enttäuscht dahingehend, dass ich habe mir aufgeschrieben, das sah so ein bisschen aus wie das alte Frankfurt. Also das, das Frankfurt der vergangenen Jahre, wo sie viel über die Flügel gespielt haben, wo sie viel behäbig auch nach vorne gespielt haben, gerade gegen so tiefer stehende Mannschaften auch, das verpasst haben, Tempo reinzubringen, Dynamik reinzubringen und nicht so richtig die Lösungen hatten, viel über lange Bälle oder Flanken dann auch gegangen sind. Und das hat mich so ein bisschen daran erinnert, weil ich finde, so richtig durchschlagskräftig waren sie nicht. Sie hatten ihre Möglichkeiten, aber sie haben es nicht so richtig geschafft, ihre Offensivpower auf den Platz zu bringen. Und deshalb so halb enttäuscht, halb nur deshalb, weil Charlotte natürlich berechtigterweise auch angemerkt hat, das letzte Spiel ging nun mal mit 6-1 verloren. Das war eine ziemliche Klatsche für sie. Auch dieses Aus im Pokal gegen Bayern kurz zuvor, was natürlich auch unfassbar bitter aus Frankfurter Sicht war, wie das gelaufen ist. Und das macht natürlich was mit den Köpfen. Andererseits waren dann wiederum auch 3 Wochen Pause dazwischen. Ich glaube, die haben den Frankfurterinnen ganz gut getan, dass es nicht direkt weiterging, sondern dass man erstmal so ein bisschen Zeit hatte, sich wieder zu refokussieren. Und deshalb hätte ich mir noch ein bisschen mehr erwartet, auch wenn Essen stark war. Aber gerade in einem Heimspiel, da fehlt mir so ein bisschen dieser letzte Tick an Offensivdrang und Offensivwillen vielleicht auch und Durchschlagskraft, der bei Frankfurt aktuell so ein bisschen fehlt. Und das letzte Mal, als ich hier war, als ich im Rasenfunk war, habe ich ja auch die These aufgestellt, Frankfurt muss in dieser Saison Meister werden.
Wollte ich mich nachhaken.
Der Meinung bin ich tatsächlich immer noch auch wenn die Bayern sich jetzt mittlerweile ein bisschen mehr gefangen haben, ein bisschen konstanter auch wieder spielen, ein bisschen stabiler spielen, finde ich einfach, dass dieses Jahr Frankfurts Jahr sein muss mit dieser Belastung, die Wolfsburg und Bayern zusätzlich in den anderen Wettbewerben noch haben. Glaube ich einfach, dass es dieses Jahr keine Ausreden gibt. Das Team ist eingespielt. Sie haben ihre Spitzenspielerinnen zur Verfügung, haben wenig Verletzungsprobleme in der Saison auch gehabt, spielen in einem guten Rhythmus, gewinnen auch solche dreckigen Spiele, sage ich mal, also dreckig in Anführungszeichen, weil sie waren schon das bessere Team. Aber sie gewinnen solche Spiele eben. Und ja, deshalb, ich habe schon den Anspruch an Frankfurt auch, dass sie es in dieser Saison auch packen müssen und dass sie sich da nicht kleiner verkaufen sollten, als sie sind. Und deshalb so ein bisschen die Sorge in Anführungsstrichen, auch wenn ich es ja eher mit den Bayern halte, aber wenn ich mich jetzt in die Frankfurt-Perspektive versetze, dann so ein bisschen die Sorge in Anführungsstrichen, dass es jetzt gerade wieder so eine Phase kommt in der Saison, wo sie es so ein bisschen verlieren, wo sie so ein bisschen diese 100% verlieren, die sie drauf haben. Und ja, da müssen sie schnellstmöglich gegensteuern, gerade mit den wichtigen Wochen, die jetzt auch kommen, unter anderem ja mit dem direkten Duell gegen die Bayern. Aber auch schon nächste Woche ist ja eine wichtige Woche. Ich glaube, Frankfurt spielt dann auswärts und Bayern mit dem Spiel gegen Wolfsburg. Also ja, das ist jetzt eine sehr entscheidende Phase für Frankfurt, wo es sich entscheiden wird, ob sie am Ende um den Titel spielen oder nicht.
Ja, vor 2 Folgen ist es gewesen, in diesem Podcast-Feed könnt ihr mal auschecken, wo Justin diese These aufgestellt hat. Charlotte, wie würdest du da antworten? Gehst du mit? Sagst du auch so, sie haben gar keine andere Wahl? Oder siehst du das nicht, dass das passieren wird?
Doch, ich sehe das ganz genauso. Eigentlich, wenn ich in dieser Saison, klar, wann dann? In der Zukunft gibt es vielleicht durchaus nochmal die Möglichkeit, aber ich finde in dieser Saison, ja, absolut, also ich finde, die haben so einen guten Fußball gespielt und Justin hat ja recht, also das hat jetzt gegen Essen oder auch davor, hat es so ein bisschen nachgelassen in dieser Kombinationsfußball vorne und umso wichtiger sind jetzt eben, glaube ich, erstmal, dass diese 3 Punkte am Ende stehen. Also sie haben ein super Torverhältnis, von daher ist es jetzt nicht zu schlimm, dass es jetzt hier nur 2-1 ausgeht. Also viel höher wäre es jetzt auch gar nicht verdient gewesen, weil Essen gut war. Aber du hast jetzt halt Spiele, ich glaube in Freiburg, dann in Bremen gegen Bremen in der Hinrunde verloren. Also das kann auch eklig werden. Aber dass du quasi in diesen Spielen auf jeden Fall gewinnen musst, ist klar. Aber dann auch die Art und Weise halt wichtig wird, weil dann eben Bayern kommt. Und dass sie da jetzt nach diesem DFB-Pokal aus, was sicher hart war, und dann der deutlichen Niederlage gegen Wolfsburg, ist es halt umso wichtiger, wieder dieses Selbstverständnis auch zu entwickeln, vor allem auch in der Offensive. Sie haben da ja auch einfach krasse Qualität. Also du kannst dann noch eine Anjomi bringen, eine Chiba, die immer wieder, also die finde ich auch richtig stark ist. In anderen Teams spielt die durch. Also da ist die auf jeden Fall 90 Minuten auf dem Platz. Und genau, was jetzt natürlich so ein Faktor ist, was natürlich Frankfurt hoffen wird, ist auch, dass ein Sarah Dorsun vielleicht schnell wieder fit wird. Also ich finde, Jella Veit hat ein richtig gutes Spiel gemacht. Die ist ja 18 Jahre, glaube ich. Und du siehst einfach, die ist eine, finde ich, eine sehr komplette Innenverteidigerin. Also die hat richtig viel Potenzial. Die hat immer mal wieder so ihre Fehlpässe drin. Andererseits schlägt die dann irgendwie aus dem Nichts hier so einen völlig langen Seitenwechsel in den Fuß. Also auch der Pass auf Freigang überragend. Vorher nimmt sie da noch, bleibt sie, obwohl sie hohen Druck bekommt, bleibt sie ruhig, nimmt die Spielerin aus und spielt dann diesen Pass. Also die hat das schon richtig gut gemacht zusammen mit Klein Herne. Aber klar, bei, sage ich nochmal, bei einem Team wie Bayern ist es nochmal ein anderes Ding. Obwohl sie es auch, finde ich, im Spiel gegen Wolfsburg auch gar nicht schlecht gemacht hat nach ihrer Einwechslung. Also an ihr lag es jetzt nicht, dass es so hoch ausging. Aber trotzdessen auch eben aufgrund dieser Qualität auch im Mittelfeld natürlich mit Greve, Sens, Pavolek saß nur auf der Bank, Reuteler sowieso. Also du hast auch einfach die Qualität, die, finde ich, reicht, um die Meisterschaft zu gewinnen. Vor allem, weil für Wolfsburg und Bayern dieser März extrem anstrengend wird und auch Anfang April noch. Das heißt eigentlich, wie Justin schon gesagt hat, es gibt nicht so richtig Ausreden. Aber dazu gehört dann eben am Ende vielleicht auch, dass sie halt gegen Essen dann gewinnen, obwohl sie ihre Torchancen auslassen vorne teilweise. Ich meine, ich glaube, ich hatte auch die Statistik extra nämlich nachgeschaut. Und du hast es auch schon gesagt, es gab extrem viele Fernschüsse. Also das gehört jetzt 18 Schüsse und ich glaube, nur 5 kamen aufs Tor, wenn die Statistik stimmt. Also das spricht ja auch schon ein bisschen dafür, dass, und davon waren halt eben viele außerhalb des 16ers, dass es da ein bisschen gehakt hat vorne. Aber ich glaube, dass sie da auch wieder in den Flow kommen können. Also, weil die Fähigkeiten haben sie ja alle. Aber ist für sie halt auch gerade vielleicht nicht so eine einfache Phase. Ist aber entscheidend, dass sie halt da wieder rauskommen und sich da wieder zu alter Stärke zurückspielen.
Ja, ich glaube auch, das ist normal. Also, klar, du hast in der Saison oft als Fan auch von einem Verein hat man oft den Anspruch, irgendwie jedes Spiel soll am besten gleich laufen und jedes Spiel soll am besten mit Topform gestaltet werden. Aber jeder, der sich so ein bisschen mit Sport und Leistungssport auch auseinandersetzt, weiß ja auch, dass es da immer so eine Wellenbewegung auch irgendwie gibt. Und mal hast du eben eine Topform und dann gibt es eine Phase in der Saison, wo du nicht ganz an deine Topform rankommst. Und natürlich versuchen TrainerInnen auch immer, das so zu coachen, dass das Team eben am besten die Topform hat, wenn es in die ganz heiße Phase geht. Und bei Frankfurt droht gerade so ein bisschen das so zu sein, dass sie nicht ganz an der Topform sind in einer sehr entscheidenden Saisonphase. Aber noch haben sie eben alle Möglichkeiten, da auch irgendwie gegenzusteuern und zu zeigen, dass es nicht so ist und dass der Eindruck, den ich jetzt von außen habe, eben komplett falsch ist. Und da hat Charlotte komplett recht, wenn du so eine Phase hast, wo du auch selbst merkst, ich meine, die Spielerinnen haben ja selbst ein Gefühl dafür, ob sie jetzt auf dem Platz gerade eine Top-Leistung bringen oder ob sie vielleicht nur eine gute Leistung bringen. Und wenn du die Spiele dann aber trotzdem ziehst und am Ende gewinnst, kann dich das durch so eine Phase auch durchtragen und dich wieder dahin führen, dass du dann in den nächsten Wochen eben doch wieder eine Topform hast. Also das ist das eine. Da kann man Frankfurt schon sehr für loben, dass sie auch diese Situation annehmen und das Spiel dann am Ende gewinnen, weil das war in der Vergangenheit oft eben nicht der Fall. Da haben sie dann solche Spiele hergegeben. Ist schon ein Unterschied zur Vergangenheit. Und eine Ergänzung noch zu Jella Veit. Laut FBref, die mit Opta-Daten hantieren, hat sie 29 von 33 längeren Bällen auch an die Frau gebracht. Also das ist auch eine überragende Quote für lange Pässe. Also Opta definiert das so, dass es mehr als 30 Yards sein sollen. Also das sind dann, glaube ich, ein bisschen mehr als 35 oder 40 Meter oder so. Und das ist schon einiges. ja, und da so viele Pässe dann auch zu spielen einerseits, also da hat sie die meisten von gespielt mit 33, mit Abstand, und dann aber auch 29 an eine Mitspielerin zu bringen, Chapeau, ist schon eine ziemlich gute Quote. Und das war auch ein gutes Mittel, um Essen da so ein bisschen auch teilweise zu überrumpeln und ja, da so ein bisschen sich Räume auch zu verschaffen.
Veit fand ich auch wirklich super, auch abgesehen von diesen Zahlen eben, wie sie gewirkt hat, also ihr Selbstverständnis, wie sie da auch dirigiert hat teilweise, das fand ich auch sehr, sehr beeindruckend. Wenn wir noch mal einmal kurz auf Essen schauen, die müssen ja jetzt längere Zeit eben auf Sophia Winkler verzichten. Charlotte, wie würdest du da jetzt auf Kim Sindermann schauen? Kannst du da schon was sagen oder würdest du sagen, ja, ach, gegen Frankfurt jetzt so?
Ich finde, sie hat ein gutes Spiel gemacht. Also da waren, ich erinnere mich an eine, ich glaube, es war ein Freistoß, der kommt Richtung langes Eck, dabei auch bei so einer ekligen Situation war sie da. Auch mit Ball fand ich es in Ordnung. Also ich finde es, Essen spielt es ja oft irgendwie dann kurz den Abstoß und wird dann abgelegt und dann irgendwie nochmal ein langer Ball raus. Da finde ich, fehlt dann so vielleicht ein bisschen die Präzision, aber es ist, glaube ich, auch keine einfache Situation für sie. Also Sophia Winkler war natürlich gesetzt und dann kommst du rein und musst performen. Also ich, in dem Spiel konnte sie sich vielleicht auch gar nicht so krass auszeichnen, weil Frankfurt eben wirklich ja oft auch gar nicht das Tor getroffen hat. Aber ich finde schon, dass sie eine gewisse Souveränität ausgestrahlt hat. Also ja, aber
weiterfahren und beobachten, sozusagen. Ja. und Essen insgesamt, was können die so aus dem Spiel mitnehmen? Müssen sie sich sehr dolle ärgern? Oder sagt man im Zweifel, ja gut, mit Punkten gegen Frankfurt hat man jetzt im Zweifel auch nicht so wirklich gerechnet?
Ja.
Oder geplant?
Ja, also ich glaube, ich finde schon, genau, ich habe es ja schon gesagt, dass Frankfurt das schon auch gut stand und da wenig zugelassen hat. Es passt halt eigentlich nicht zu Essen in dieser Saison, dass sie in der Tabelle da so abgeschlagen. Also sie haben ja nichts mit den Plätzen unten zu tun, aber nach oben geht halt auch nicht viel. Also wie viel, ich glaube, der Abstand ist da schon
Köln,
groß, ne?
Köln ist unter Essen, also Köln ist um 10 Essen auf dem
10 Punkte weniger als Bremen. Also und das passt eigentlich nicht zu Essen. Also das ist ja auch schon länger irgendwie oder öfter drüber gesprochen worden, dass sie so eine kleine Ergebniskrise haben. Gegen Frankfurt finde ich, dass der Sieg ist verdient für Frankfurt. Also da, trotz dessen fand ich die Leistung gut, aber dass sie da jetzt, also vielleicht, wenn es gut läuft, holen sie da einen Punkt. Aber für Essen läuft es halt in dieser Hinsicht nicht so gut in dieser Saison. Nee,
wirklich nicht.
Aber ja, es passt nicht, also einfach diese Tabellensituation und so wie sie auftreten, also sie gehören eigentlich auch weiter oben hin, aber im Grunde haben sie in der letzten Saison wie Leverkusen vielleicht in dieser so ein bisschen überperformt und die Saison läuft es halt dann vielleicht nicht alles in diese Richtung. Trotzdem machen sie, finde ich, immer wieder gute Spiele, haben eine gute Spielanlage, haben gute Einzelspielerinnen auch, also das finde ich schon recht stimmig, auch mit Markus Högner als Coach. Aber ja, ich glaube, sie können sich da jetzt, ich weiß nicht, wie Justin sieht, aber ich finde, so viel kann man sich jetzt gegen Frankfurt dann nicht vorwerfen, finde ich. Ja.
Ja, sehe ich genauso. Also würde ich auch gar nicht viel ergänzen. Zu Sindermann würde ich noch ganz kurz einwerfen wollen. Ich finde, sie sieht beim ersten Gegentor was, glaube ich, da sieht sie nicht ganz so gut aus. Das liegt daran, dass sie im Positionsspiel nicht so gut ist. Also sie ist zu nah am kurzen Pfosten und macht dann diesen Schritt nicht wieder in die Mitte, weil die Explosivität ist da im Absprung. Also sie kommt schnell runter, aber sie kommt eben nicht an den Ball ran, weil sie vorher sich nicht orientiert und den Schritt in die Mitte wieder geht. Also da sieht sie nicht ganz, ganz glücklich aus, aber auch da bin ich sonst beim Urteil dabei. Würde ich jetzt nicht zu harsch bewerten wegen der einen Szene. Ich finde, im restlichen Spiel hat sie das gut und souverän gelöst. Und es hat im Endeffekt auch nicht daran gelegen. Also das will ich auch nicht sagen. Ist natürlich ein bitteres Gegentor, aber Essen kam ja dann auch relativ schnell zurück und hat den Ausgleich gemacht. Also das war jetzt nicht die entscheidende Szene.
Nee, nicht wirklich. Comeback-Qualitäten haben sie auf jeden Fall. Charlotte, ich fand das, was du meintest, ne, dass die Tabellensituation nicht zu Essen passt. Ich finde, das kann man aber bei vielen Clubs sagen. Also ich finde zum Beispiel bei Werder und bei Hoffenheim, und da passt die Tabellensituation auch nicht so richtig irgendwie. Also das ist so ein bisschen, ja, ich hoffe, dass es ein bisschen anders einzuschätzen wird, wenn eben noch zwei Teams mehr dabei sind, wenn man dann so ein richtiges Mittelfeld eigentlich auch hat, dass das dann sich vielleicht ein bisschen so aufweicht. Aber ja, absolut passt nicht so wirklich zu Essen. Für Essen geht's weiter am nächsten Spieltag mit dem Heimspiel gegen Turbine. Danach geht's auswärts zu Wolfsburg und danach zu Hause gegen Werder Bremen. Für Eintracht Frankfurt geht's nach Freiburg am nächsten Spieltag, danach nach Bremen in den Norden und dann empfangen sie die Bayern. Also auch da schon wieder ein Topspiel. Zu den Wolfsburgerinnen, die wir gerade eben genannt haben, kommen wir jetzt. Die sind zu Gast gewesen, quasi direkt vor meiner Haustür in Leipzig im Stadion am Kotterweg vor 1812 Zuschauenden am Internationalen Frauenkampftag. Justin, du hast dazu ein paar Worte noch zu verlieren. Dann später, da hat es nämlich ein Programm drumherum gegeben. 2-0 jedenfalls gewinnen die Wolfsburgerinnen durch Treffer von Jule Brandt und Ella Pedemors. Tommy Stroth hat krank gefehlt, Sabrina Eckhoff war da für ihn am Start und hat ein ganz interessantes Spiel eigentlich gesehen. Leipzig hatte die erste Chance des Spiels mit Marlene Müller, aber danach war es eine ziemlich konzentrierte Leistung, würde ich sagen, beider Teams mit der Dominanz bei Wolfsburg. Leipzig setzt auf Konter, aber da ist die Wolfsburger Defensive, vor allen Dingen in dem Spiel fand ich Kathleen Dijkstra zur Stelle. Auch Elvira Herzog bei den Leipzigerinnen ist zur Stelle, zum Beispiel bei einem Abschluss Linnes Behrensteins, die einen Fehler der Leipziger Defensive ausnutzt. Aber ja, wenig später fällt dann das 1-0 für Wolfsburg durch Jule Brandt in der 35. Minute. Ziemlich verdeckter Schuss irgendwie. Ich habe es im Stadion gesehen, wirkte das so ein bisschen weird. Also aus meiner Position da zumindest. Vielleicht habt ihr das vom Fernseher nochmal anders gesehen. Wolfsburg wartet daraufhin eher ab, läuft aber extrem hoch an, sobald der Ball sich bewegt. Offensiv verpasst Lynn Wilms eine Hereingabe Brands. Ein scharfer Schuss von halb links knallt an die Hintertorbande und dann geht's in die Pause. Aus dieser Pause kommen die Leipzigerinnen erst ein bisschen besser, stoßen besser über die Außen durch. In der 53. haben wir dann auch den ersten Fudalla-Schuss, meine ich. Insgesamt ist es aber ein, ehrlich gesagt, auch zähes Spiel. Wolfsburg dominiert, kommt dafür zu wenig Chancen. Erst in der 77. gibt es wieder so ein richtiges Highlight. Endemann hat dann echt flottes Dribbling, würde ich mal sagen, hingelegt mit schnellem Abschluss. Herzog packt aber auch eine richtig starke Parade aus. In der 85. macht dann Ella Pedemors den Deckel drauf. Ich muss ehrlich sein mit euch, ich wusste jetzt im Nachhinein gar nicht mehr so richtig, wie ich das Spiel einordnen soll. Also ja, ehrlich gesagt, ja, konzentrierte Arbeit auf beiden Seiten oder war es eher ein dominanter Wolfsburg-Sieg, Justin? Was findest du? Hilf mir bei der Einordnung.
Ja, also erstmal glaube ich nicht, dass Charlotte oder ich mehr sehen konnten als du im Stadion, weil die Kameraperspektive ist wirklich die allerschlimmste unter allen Kameraperspektiven, die es in der Frauen-Bundesliga so gibt. Also das ist Horror, da kann man kaum irgendwelche taktischen Beobachtungen oder so machen. Man muss vieles erraten, aber wenn ich mich an diesem Erraten versuchen müsste, dann würde ich sagen, dass ja, dass es eine okaye Leistung von Wolfsburg war, aber irgendwie auch eine typische für diese Saison. Also sie kommen aus diesem, klar, ist jetzt auch wieder 3 Wochen her, das darf man immer nicht vergessen, dass da diese Riesenpause dazwischen war. Aber sie kommen aus diesem 6-1 gegen Frankfurt und alle jubeln und denken, jetzt ist Wolfsburg zurück im Meisterschaftskampf und dann bieten sie halt immer wieder so eine, ja, sehr zähe Leistung irgendwie an gegen kompakt verteidigende Mannschaften, wo man einfach sagen muss, das ist zu wenig für ein Spitzenteam. Auch wenn sie es am Ende gewinnen, auch wenn sie verdient gewinnen, wenn sie mehr Chancen hatten als Leipzig, alles berechtigt, alles richtig. Sie hatten mehr Ballbesitz, sie haben es kontrolliert über weite Strecken. Aber ich finde, es ist zu wenig. Es ist nicht wirklich kreativ, es ist nicht wirklich dynamisch, es ist auch nicht wirklich mit viel Tempo nach vorne vorgetragen. Und so ist ein Spiel entstanden, wo ich das Gefühl hatte, Wolfsburg kann gar nicht so viel mehr und Leipzig weiß irgendwie nicht, dass Wolfsburg mehr kann. Also das war, von Leipzig hätte ich mir noch ein bisschen mehr Mut erhofft irgendwie, dass sie ein bisschen, sie hatten so ein paar Situationen in der Anfangsphase, wo sie ein bisschen höher gepresst haben, wo sie ein bisschen rausgeschoben haben. Da waren sie echt gut. Sie haben auch im Spielaufbau in der Anfangsphase sehr viel richtig gemacht. Du hast das ja schon wunderbar geschrieben. Da gab es in der 6. Minute gab es so eine Szene, wo Leipzig aus einem eigenen Anstoß heraus aufbaut, Wolfsburg kommen lässt, Wolfsburg presst hoch und Leipzig kombiniert sich da richtig gut durch. Und am Ende ist es halt dieser eine letzte Pass in die Tiefe, der nicht kommt. Sonst wäre vielleicht eine Leipzigerin alleine durch gewesen, aber das war ein ja technisch sehr anspruchsvoller und herausragender Spielzug, der einfach gezeigt hat, dass Leipzig ja in dieser Saison fußballerisch richtig Schritte nach vorn gemacht hat. Aber trotzdem hat mir dann im Spielverlauf ein bisschen der Mut gefehlt von den Leipzigerinnen, dass sie sich noch mehr zutrauen, dass sie noch mehr dieses Selbstbewusstsein haben. Und vor allem auch mit Blick auf die Tabelle. So nach dem Motto, es ist ja eh scheißegal, ob wir jetzt hier verlieren oder nicht. Wir können nach oben nicht mehr so viel holen, nach unten brennt sowieso nichts mehr an. Ja, einfach ein bisschen mehr noch ins Risiko gehen und Wolfsburg da wirklich zu testen, weil ich nicht das Gefühl hatte, dass Wolfsburg so sattelfest war, wie sie teilweise durch das sehr zurückhaltende Pressing der Leipzigerinnen dann auch gewirkt haben. Und deshalb ein bisschen Enttäuschung von der Leipziger Leistung, ohne die jetzt schlecht reden zu wollen. Und bei Wolfsburg einfach, ja, eine Normalleistung, sage ich mal.
Ja. Meinst du, dass Leipzig vielleicht so ein bisschen eingeschüchtert war, vielleicht von dem 1:6 aus der letzten Woche? Aus der letzten Woche, sage ich, vom letzten Spieltag von vor 3 Wochen eben?
Ja, das kann schon sein, dass man da so ein bisschen Respekt dann auch vor hat. Ich glaube, sie sind nicht so reingegangen in die Partie, weil, wie gesagt, die ersten Minuten waren richtig gut von Leipzig. Ja. Aber sie haben so ein bisschen das Vertrauen in sich vielleicht auch verloren im Verlauf der Partie. Vielleicht hat es auch damit zu tun gehabt, dass Wolfsburg dann 2, 3 gute Aufbausequenzen hatte und Leipzig sich dann gedacht hat, okay, vielleicht ist doch nicht so viel zu holen gegen Wolfsburg. Wer weiß, dass sie sich da so ein bisschen haben einlohnen lassen. Aber so richtig rational begründen kann ich diesen Rückschritt innerhalb der Partie dann eben nicht, dass sie dann nicht mehr ganz so mutig gespielt haben wie in der Anfangsphase. Man muss auch dazu sagen, das 0:1 ist auch ein bisschen zufällig gefallen. Also klar, Brandt schaltet da extrem schnell und macht das richtig gut. Aber es ist ja schon noch ein Abpraller davor, der relativ glücklich zustande kommt. Also es war jetzt kein Tor, wo man sagt, das hat Wolfsburg irgendwie krass herausgespielt, sondern war schon auch ein bisschen Zufallsprodukt. Das hat dann Leipzig spürbar auch nochmal so ein bisschen den Strom gezogen. Aber ja, gut, im Endeffekt war es dann eben ein verdienter Sieg für Wolfsburg.
Ich fand, bei Leipzig konnte man ganz gut sehen, vor allen Dingen ja eben auch am Anfang, dass die Räume echt dicht gemacht haben, dass Wolfsburg dann so handballmäßig eben den Ball hat laufen lassen müssen und super lange auch einfach nur eben mit Ball am Fuß dagestanden hat. Charlotte, würdest du da mitgehen mit dem, was Justin gesagt hat, dass man da auch irgendwie so relativ wenig irgendwie greifen kann in dem Spiel, so Begründungen?
Ja, total. Also ich finde, bei Leipzig muss man das auf jeden Fall anerkennen, dass sie auch also unter hohem Druck das durchziehen mit ihren kurzen Pässen. Das geht halt auch mal schief, aber ich glaube, das ist einfach mit einkalkuliert. Also Jonas Stephan wird da, glaube ich, nicht sauer, wenn irgendwer von hinten dann mal flach sich rausspielt und dann geht da halt eine Wolfsburgerin dazwischen. Also ich meine, die haben ja immer wirklich die, weiß nicht, was der Magal, die lange stand, den Ball lange am Fuß hatte und sobald sie den tiefen Pass gespielt hat, wurde drauf gepresst und da ist ja Wolfsburg dann auch sehr präsent gewesen, finde ich. Und genau deswegen, das gehört dann einfach so ein bisschen dazu und ich finde es auch richtig, dass man da in dieser Entwicklung quasi oder die Entwicklung vorantreibt, auch wenn man da mal Rückschläge hat und das, wie Justin es auch schon gesagt hat, das Spiel hatte auch so seine Phasen. Also ich finde, nach dem Gegentreffer durch Wolfsburg, der ja wirklich ein bisschen unglücklich fällt, also vorher hatte Behrenstein ja noch die Chance, aber das ist ja auch ein Fehler gewesen von Magel, die, glaube ich, mit der Hacke auf Herzog legen möchte. Gehört auch dazu, dass Wolfsburg da auch, finde ich, auch im Abschluss nicht ganz so präzise war. Also später kommen da noch ein paar mehr Chancen dazu. Aber genau, und nach dem Gegentreffer merkt man das Leipzig sehr an, dann waren sie echt verunsichert und dann waren viele unnötige Fehlpässe drin. Und dann wiederum hatten sie nach der Halbzeit, ich glaube so um die 55. rum, habe ich mir das aufgeschrieben, dass sie dann eine richtig gute Intensität wieder hatten, wieder richtig gute Passstaffetten hatten und sich dann über außen immer mit kurzen Direktbällen in die Zentrale dann wieder nach außen echt durchgespielt haben. Ich hatte so den Eindruck, sie standen halt insgesamt ja auch recht tief und haben Giovanna Hoffmann hat erst an der Mittellinie eigentlich, ist sie angelaufen so. Und wenn sie mal einen Ballgewinn hatten, war der Weg zum Tor einfach zu weit. Also sie haben dann oft, finde ich, auf außen, oft war es dann Hoffmann, die dann geschickt wurde, die aber irgendwie auch ein bisschen allein war. So, also vielleicht, wenn eine Fudalas noch geschafft hat, ist sie nachgerückt, aber die hat ja auch öfter mal Ballgewinne gehabt, weil sie gut gepresst hat. Genau, und dann haben halt einfach die Spielerinnen gefehlt, die da irgendwie schnell nachrücken. Sie waren bei Ecken, finde ich, kamen eigentlich oft gut von Leipzig. Also da hatten sie durchaus immer wieder Torgefahr. Aber ja, also insgesamt geht der Sieg schon in Ordnung für Wolfsburg, aber ich finde es auch ein bisschen dünn. Also die tun sich ja oft schwer gegen tiefstehende Gegnerinnen, aber wenn man sich jetzt die Chancen anschaut, die sie hatten, dann waren die größten Chancen nicht gut herausgespielt. Also eine Schusschance hatte Jule Brandt noch, glaube ich, nach einer Kombination mit Lattwein, wo sie eigentlich schon den ersten Kontakt, der ist zu weit. Und dann überholt sie aber einfach Magal, weil sie einfach einen krassen Antritt hat. den hält auch Herzog dann echt gut. Genau, also da war vorher eine ganz gute Kombination. Und das 2-0 ist jetzt auch nicht schlecht gespielt da mit Wilms über rechts und Endemann, aber das ist dann auch wieder individuelle Qualität, dass Endemann da halt einfach ihre Stärken hat, dann im Tempo-Dribbling und in die Mitte legt. Aber ja, also ich finde, gerade im Gegensatz zu den anderen Teams, die oben stehen, wie Frankfurt und Bayern, die haben da schon mehr Ansätze, finde ich. Also bei Wolfsburg ist es immer wieder dasselbe Thema, dass es nicht variabel genug ist, finde ich, in der Offensive, obwohl man ja schon die Qualität hat. Zum Beispiel auch eine Alexandra Popp in dem Spiel gar kein Faktor. Also
gar nicht,
sie hatte irgendwann, glaube ich, um die 60. rum mal eine Chance. Das war, glaube ich, recht zufällig. Und dann dachte ich so, ach ja, Alexandra Popp spielt ja auch mit. Ja, also die hatte jetzt keinen guten Tag.
Aber da vielleicht gleich mal einhakend, da würde mich auch eure Meinung zu interessieren. Ich habe mir aufgeschrieben, dass ich es relativ seltsam finde und auch nicht zum ersten Mal bei Wolfsburg, dass Spielerinnen in Räumen oder Positionen spielen, wo ich einfach nicht ihre größten Stärken sehe. Also eine Svenja Huth zum Beispiel, die viel im Zentrum unterwegs war, wo ich mir so denke, ja, dann binde sie doch offensiver und im Halbraum oder am Flügel ein, wo sie stärker ist. Und Alexandra Popp ist das Stichwort schlechthin. Also die hat kaum irgendwie mal Abschlusspositionen gehabt, war aber auch kaum in den Räumen, wo sie mal hätte irgendwie einen Abschluss bekommen können. Und gerade gegen so einen tiefstehenden Block ist doch eine Alexandra Popp, die vorne genau weiß, wo die richtigen Räume sind, um zum Abschluss zu kommen, auf die du einfach mal auch blind eine Flanke schlagen kannst. Wir wissen alle, dass sie eine der besten Kopfballspielerinnen überhaupt ist. Und das kommt mir dann zu wenig. Also da gerade Popp könnte man ja mal nutzen, um dann doch vielleicht auch die Brechstange auszupacken, wenn du weißt, okay, eigentlich sollte unser Anspruch ein anderer sein, aber wir sind eben nicht so spielerisch stark, wie wir es gerne wären. Also probieren wir es jetzt eben so. Und da verstehe ich dann teilweise die Aufstellungen nicht und die Rollen der einzelnen Spielerinnen, wo ich das Gefühl habe, da sind zu viele Spielerinnen in Positionen und Räumen unterwegs, die nicht ganz ihren Optimalstärken entsprechen. Und ich kann es nicht ganz erklären, ob ich da jetzt das Trainerteam für kritisieren will oder ob die Kaderplanung vielleicht nicht ausreichend gut ist, um da die Position entsprechend auch zu füllen. Da habe ich auf jeden Fall einige Fragezeichen.
Ich könnte mir halt vorstellen, dass man da irgendwie eben mehr Varianz vorne haben wollte, indem man nicht nur Popp halt vorne hat. Wobei, wenn sie da als Stoßstürmerin dabei ist, heißt es ja nicht, dass die anderen Offensivspielerinnen nicht auch mit nach vorne stoßen können. Von daher auch da Strich durch die Rechnung sozusagen. Aber das ist ja wiederkehrendes Thema bei Wolfsburg. Und ich würde da auch auf jeden Fall Kaderplanung nicht ganz außen vor lassen.
Ja, und ich finde auch, wenn du eine Alexandra Popp hast, die musst du halt einfach einbinden irgendwie in dieses Spiel. Und ich sehe es auch genauso bei einer Svenja Huth. Vor allem, wenn du eine Janina Minger hast, die mit Ball eigentlich rausrückt auf die 6 oder auch eine Lena Lattwein, die das super macht in der Zentrale. Und ich finde, Huth, die reibt sich immer sehr auf, noch in Zweikämpfen. Und das macht sie auch gut. Und sie macht es gut gegen den Ball, auch mit dem Ball. Aber ich finde, sie spielt auch nicht komplett ihre Stärken aus, weil sie halt eben zu sehr damit beschäftigt ist irgendwie. Mhm. Also das fehlt ihnen, finde ich, dann auch. Es ist, finde ich, oft wirklich abhängig von so Einzelaktionen. Also eine Brandt oder eine Jonsdottir oder auch eine Endemann, die neigen eben auch dazu, in diese Tempo-Dribblings zu gehen. Was auch gut ist, aber manchmal, finde ich, nimmt es so ein bisschen Überhand. Also, und wie Justin schon sagt, wenn dann du auch eine Popp hast, und ich glaube, genau vor dem Treffer von Brandt ist es sogar eine Halbfeldflanke von Wilms, hatten sie aber gar nicht so viel drin. Also ich will auch nicht sagen, dass sie jetzt nur flanken sollen, aber wenn du halt gegen tiefstehenden Gegnerinnen spielst, kann das halt schon auch Mittel sein. Und das halt einfach, ja, also mehr haben, also einfach diese Variabilität in der Offensive halt das muss irgendwie, ja, besser werden.
Ja, aber wenn alle irgendwie halt so ein bisschen, ne, wie ihr auch schon meintet, damit beschäftigt sind, nicht so ganz auf der Wohlfühlposition und dann viele andere Dinge noch mitdenken müssen, die man auf anderen Positionen vielleicht automatischer macht.
Also ich meine, Hut ist die beste Vorlagengeberin, glaube ich, für Pop. Mit den Flanken, also die wissen eigentlich immer, wer wo steht.
Ja, eben. Ja. Und ich habe eine totale Allergie gegen zu viele Flanken. Also ich mag das nicht, wenn so kreative Spieler, Spielerinnen oder auch im Männerfußball Spieler, wenn die zu viel auf diese Flanken gehen. Aber wenn du so eine Spielerin hast wie Svenja Huth einerseits, die solche Flanken schlagen kann, und andererseits mit Alexandra Popp die Spielerin schlechthin im europäischen Fußball hast, was Kopfbälle anbelangt, dann musst du das doch irgendwie einbinden. Also wie gesagt, es ist jetzt kein Appell an Tommy Stroth und Co., da irgendwie 100 Flanken pro Spiel auf Alexandra Popps Kopf zu schlagen, aber dass das fast so gar nicht kommt, überrascht mich dann schon ein bisschen, gerade wenn du eben weißt, dass du in den kreativen Lösungen in dieser Saison nicht so gut bist, wie du es dir eigentlich vorstellst.
Ich kann mir vielleicht auch vorstellen, dass das so eine Vorbereitung auf einen Umbruch dann ist, wenn man halt irgendwann nicht mehr so auf Pop und Hut setzen kann. Möglicherweise, aber wissen werden es im Zweifel nur die TrainerInnen da bei Wolfsburg. Wollt ihr dazu noch was loswerden oder wollen wir weiterschauen? Alles klar, dann gebe ich noch einmal kurz durch, gegen wen es als nächstes geht für die Teams. Für Leipzig steht ein Ostduell vor der Tür, was wir auch gar nicht mal so oft haben. Es geht nach Jena, danach empfangen sie zu Hause Freiburg und spielen danach gegen Hoffenheim. Wolfsburg hat in der Liga Bayern vor der Brust und es ist eben auch wie bei den Bayern eine richtig anstrengende Zeit, sagen wir es so. Wir haben danach nämlich Champions League, Viertelfinale, erstes Heimspiel gegen Barcelona, dann das Auswärtsspiel gegen Barcelona, weil bei den Wolfsburgerinnen ja der Pokal wegfällt zwischendurch. Danach geht's in der Liga gegen Essen mit dem Heimspiel und danach auswärts gegen Freiburg. Und damit sind wir auch bei Freiburg, die letzte Partie in unserer Runde hier. Die zweite Partie vom Spieltag war am Samstagmittag, war das, im Karl-Liebknecht-Stadion Potsdam gegen Freiburg. Vor 1009 Zuschauenden gewinnt Freiburg mit 1:0, aber, das hat nicht unbedingt so lange so ausgesehen danach, sagen wir es mal so. Es ist sehr früh losgegangen mit einem Fehler von Vanessa Fischer erstmal. Die Torhüterin der Turbine hat da eine Freiburgerin im eigenen 16er angeschossen und hat echt Glück, dass da nicht direkt schon das 0:1 fällt. Danach entwickelt sich aber ein Spiel, in dem Turbine sich wirklich gut gegen Freiburg stellt und auch immer mal wieder Bälle gewinnt, Konter fährt und auch zu Chancen kommt. Die größte vermutlich in der 25. Minute. Da trifft Inna Taslitzer nach einem starken Zweikampf mit Alina Axtmann nur den Pfosten. Um die Halbstundenmarke rum haben wir zwei verletzungsbedingte Wechsel. Allerdings, es unterbricht so ein bisschen den Spielfluss. Julia Stierli trifft's bei Freiburg, Caroline Kravcik bei Turbine. Gute Besserung an dieser Stelle. Für sie sind dann Annabelle Schasching und mit dem Bundesliga-Debüt Alina Gnedig neu dabei. Freiburg auf der anderen Seite kommt in der ersten Hälfte zu einigen Chancen durch Svenja Förmli zum Beispiel, die erstmals in der Startelf gestanden hat in dieser Saison nach ihrem Kreuzbandriss, Lisa Kahl und Ali Gudorf, aber ja, so richtig zwingend ist es alles nicht. In der zweiten Hälfte schraubt Freiburg richtig nach, kommt zu diversen Möglichkeiten, durch Merit Felde zum Beispiel nach Ecke per Kopf. Die größte Chance ist aber auf jeden Fall ein Strafstoß. Nach 55 Minuten heißt es Strafstoß für Freiburg und dann denkt man sich so, oh, 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 die harte Arbeit von Potsdam, sie ist nun dahin. Aber Selina Fobian verschießt. Ziemlich deutlich und es steht weiter 0:0. Es sieht also so aus, als könnte das den zweiten Punkt für Turbine geben, bis in die 83. Minute. Da trifft Cora Zikai mit ihrem 7. Saisontor nach einem Freistoß, der erst kurz vorm Tor, also sie schießt nicht den Freistoß, aber der Freistoß, der landet kurz vorm Tor bei Zikai eben, die nur noch an Fischer vorbei ins Tor einschiebt. Turbine hat 2 Minuten später nochmal eine Chance mit Gnedig und der ebenfalls eingewechselten Laura Lindner, aber es bleibt beim 1:0 für Freiburg. Justin, geht es so in Ordnung oder würdest du auch eher sagen, boah ey, nach so langer harter Arbeit hätte Potsdam sich das auch echt verdient gehabt, da einen Punkt mitzunehmen?
Ach ja, als jemand, der in Potsdam studiert hat und der die Stadt auch sehr liebt, kann ich jetzt nicht sagen, das geht in Ordnung, das wäre ja falsch, aber wenn ich die Brille so ein bisschen abnehme und dann auf den Spielverlauf schaue, hatte Freiburg schon so ein paar kleinere Chancen. Den Elfmeter fand ich persönlich, das war eher eher nichts. Also den hätte ich nicht gepfiffen. Das war mir zu wenig. Aber auch drumherum hatte Freiburg so ein paar kleinere Halbchancen. Ich finde, es hätte aus Potsdamer Sicht argumentiert, 0-0 verdient gehabt, aber das 1-0 ist aus Freiburger Sicht auch in Ordnung. Also es war so ein Spiel, was entweder 0-0 ausgeht oder eben knapp für Freiburg. Ja, im Endeffekt ist es einfach brutal bitter für Potsdam, weil sie eine sehr gute Partie gezeigt haben im Rahmen ihrer Möglichkeiten, haben jetzt in der Rückrunde auch das nach vorn verteidigen so ein bisschen für sich entdeckt, nachdem sie in der Hinrunde ein bisschen zu ängstlich gespielt haben in vielen Spielen, ein bisschen zu tief sich haben einlullen lassen. Finden sie jetzt auch immer mal wieder die Entlastungsmomente, wo sie einerseits mit Ball Nadelstiche setzen können, wo sie andererseits aber eben auch gegen den Ball ein bisschen rausschieben aus ihrem Mittelfeldpressing und den Gegner ein bisschen unter Druck setzen. Ja, und da haben sie Freiburg den Zahn gezogen, indem sie das Mittelfeld sehr gut zugestellt haben, dort auch gut in die Zweikämpfe gekommen sind, immer wieder auch gute Balleroberungen hatten. Die Riesenchance in der 25. Minute entsteht ja auch durch eine Balleroberung im Mittelfeld. Dann direkt der Pass in die Tiefe. Super durchgesetzt dort auch von Taslica und ja, ich sag nicht, dass sie den machen muss, weil dafür war der Winkel dann am Ende ein bisschen zu spitz und auch der Druck von der Gegenspielerin auch noch zu sehr da. Also den kann man schon mal vergeben, aber dafür hat sie ihn noch sehr gut aufs Tor gebracht. Geht dann leider an Pfosten aus Potsdamer Sicht. Also das wäre die Riesenchance gewesen, zumindest in Führung zu gehen. Ja, und Freiburg macht dann aus wenig am Ende relativ viel und nutzt die eine Riesenchance, die sie dann haben neben dem Elfmeter zum 1-0. Und kann man schon so verargumentieren, dass es in Ordnung geht, aber aus Potsdamer Sicht einfach sehr bitter.
Mhm. Charlotte, siehst du das ähnlich wie Justin? Dass das
Ja, auf jeden Fall. Ja. Ich habe hatte das Spiel auch live gesehen, also ich kannte das Ergebnis jetzt vorher nicht. Und ich habe eigentlich auch eher mit einem 0-0 gerechnet und habe auch gedacht, ja, das wird aber auch dem Spiel so ein bisschen gerecht. Und immer auch irgendwie im Hinterkopf noch, wenn Freiburg jetzt nämlich auch ein Tor schießt, dann wird's halt auch schwierig für Turbine, weil die einfach, also die spielen ja komplett gerade mit allem, was sie haben. Also die lassen da irgendwie auch alles auf dem Platz. Die spielen mit Herz. Die sind in den Zweikämpfen so giftig gewesen in der ersten Halbzeit. Werden natürlich auch gepusht von dem eigenen Publikum. Und sie hätten sich einfach diesen Punkt auch verdient gehabt. Ich sehe es wie Justin. Ich würde, also zumindest in der Kameraeinstellung, sind wir wieder beim Thema, lässt sich, also ist es für mich, ich glaube im Kommentar hieß es, sie trifft sie unten am Fuß, das habe ich nicht so gesehen und oben war es viel zu wenig. Also kann man drüber streiten, ob man diesen Elfmeter geben muss, genauso wie diesen Freistoß vor dem Gegentreffer, finde ich. Ich glaube, Kuracica wird da gefoult, laut Schiedsrichterin von Kuznetsov, meine ich, und das macht Zika auch clever, sie lässt sich da aber eher ein bisschen fallen, aber ich finde, aber das gehört dann vielleicht auch so ein bisschen dazu, dass es halt wirklich bitter gelaufen ist dann für Potsdam. Und ich meine, dieser Treffer fällt auch spät. Der fällt, glaube ich, in der 83. Aber danach kommt auch von Potsdam nichts mehr. Ne? Ich glaube, dann sind die Kräfte sind auch weg, aber die sind jetzt, haben einfach nicht mehr die Energie gehabt, nochmal in dieses Pressing so zu gehen und nochmal alles zu versuchen.
Also sie hatten in der 85. nochmal eben mit Gnedig und Lindner diese Möglichkeit.
Ja.
Also wo Gnedig durchgesteckt hat, quasi zu Lindner in den 16er, die aber nicht ganz rangekommen ist. Aber viel mehr war das auch nicht, ne?
Genau. Spätestens danach kam dann. Also dann kam nicht mehr so dieses Jahr, okay, jetzt alles oder nichts. So, jetzt pressen wir komplett drauf. Zu Potsdam, ich finde auch, sie hatten immer wieder gute Balleroberungen und haben dann, spielen sie es aber oft sehr hastig, also bis auf diese gute Torschuss von Taslica, war es oftmals, also sie suchen dann sofort diesen tiefen Pass und entweder sie waren noch gar nicht in Position, um diesen Ball zu erlaufen oder es fehlt dann vielleicht an Geschwindigkeit, aber das zeigt ja, also sie haben eine Passquote von 50% gehabt, also das ist schon wirklich sehr wenig und ich finde auch, man sieht halt, ihnen fehlt halt teilweise auch einfach so ein bisschen die Qualität, also auch was erste Kontakte angeht, also die Bälle, also der Pass kommt oftmals schon nicht optimal und dann ist aber auch der erste Kontakt nicht gut, also ja, ich finde, da erkennt man dann schon die Unterschiede, zum Beispiel auch zu Freiburg, die dann schon auch immer irgendwie ein gutes Aufbauspiel hatten, sehr sauber gespielt haben. Nichtsdestotrotz haben sie es auch jetzt nicht geschafft, sich da großartig Chancen herauszuspielen. Also das hat Potsdam dann schon gut gemacht. Und das ist ja auch so, dass sie sich defensiv stabilisiert haben. Genauso haben wir es schon oft gesagt, auch bei Jena so, also so ein bisschen ähnlich bei beiden, aber beide, finde ich, sind gerade wirklich die, es ist zumindest eine kleine Entwicklung zu sehen, und deswegen bin ich sehr gespannt auf dieses direkte Duell, wo es dann schon um viel geht. Aber beide sind eigentlich gerade, so finde ich, was die Intensität angeht und so dieses, ja, wir haben ja gar nichts mehr zu verlieren, wir geben jetzt hier alles, das haben beide voll drin gerade. Deswegen wird das, glaube ich, ein ziemlicher Fight zwischen den beiden.
Ja, ich bin da auch super gespannt und ich finde es auch richtig toll, irgendwie zu sehen, so diese Entwicklung, weil man ja schon so am Anfang gesagt hat, ja, okay, die beiden Teams eher abgeschrieben, und dass da jetzt nochmal so ein bisschen was kommt, finde ich richtig gut. Nichtsdestotrotz müssen wir ja schon auch auf Freiburg gucken, was die sich so vorzuwerfen haben, weil ja Freiburg auch eine relativ gute Phase ja eigentlich hatte und da jetzt eben so lange braucht gegen klar stark verteidigende Turbinen, aber da nicht vorher schon irgendwie was hinzukriegen, vor allen Dingen, ich habe gerade nochmal nachgeguckt, auch aus recht vielen Ecken einfach nichts machen. 11-1 Ecken habe ich hier stehen bei SofaScore, das ist die Quelle, muss ich dazu sagen. Also da hätte schon auch noch mehr kommen können, oder Justin?
Ja, absolut. Das, also grundsätzlich, wenn Potsdam ein gutes Spiel gegen jemanden macht, dann muss man aufgrund der Qualitätsfrage eben auch sagen, dass der Gegner dann nicht so gutes Spiel gemacht hat. Das ist einfach so, das ist ein Fakt. Und Freiburg mit der Qualität, die sie im Team haben, mit den spielerischen Möglichkeiten, die sie haben, das hätte man, da hätte man schon auch mehr erwartet von ihnen. Ich finde, dass es einfach auch zu langsam war insgesamt. Also zu viele Kontakte pro Spielerin am Ball, zu wenig Direktspiel, sehr langsame Verlagerungen auch. Also Potsdam hatte es relativ simpel zu verschieben gegen Freiburg. Also wenn sie dann vom linken auf den rechten Flügel kleinteilig verlagert haben, war die Formation von Potsdam eigentlich auch wieder zur Stelle, weil sie genau wussten oder nicht genug Zeit hatten, dann eben auch darüber zu schieben. Da hat mir so ein bisschen das Tempo gefehlt, da hat mir auch so ein bisschen das Brechen vom Passrhythmus so ein bisschen gefehlt, also auch wieder diese U-Form im Aufbau irgendwie, immer die Flügel entlang und dann wieder zurück und handballmäßig, so hast du es vorhin so schön formuliert, und nicht so richtig das Mittelfeldzentrum gefunden. Und da einfach mal so ein bisschen den Rhythmus zu brechen, mal einen Ball in die Tiefe zu spielen, ins Zentrum klatschen zu lassen und dann auf den Flügel, das hat bei Freiburg gefehlt, genauso wie das Tempo. Ja, und dann ist es, glaube ich, gegen jeden Gegner in der Bundesliga schwer, aber insbesondere noch mal schwerer gegen ein Team, das wirklich so viel Herz auf dem Platz lässt. Und man könnte jetzt gemein sein und sagen, das ist eben alles, was Potsdam hat, so, weil eben die Qualität nicht da ist in anderen Bereichen. Aber das macht Potsdam im Moment eben auch richtig gut, dass sie die Gegner dann eben auch bestrafen, wenn sie nicht bei 100% sind oder wenn sie nicht es schaffen, ihr Tempo auf den Platz zu bekommen. Und ja, sie bestrafen es nicht in letzter Konsequenz, weil sie eben die Tore noch nicht machen, beziehungsweise auch überhaupt noch nicht so richtig in die vielen Umschaltmomente kommen, wo sie in die Situation kommen würden, die Abschlüsse zu produzieren. Aber sie werden besser darin. Und jetzt ist halt die Frage bei Potsdam auch vor allem, ist die Saison noch lang genug, um diesen Sieg dann mitzunehmen, den sie sich jetzt eigentlich mal verdienen würden? Aber ja, also von Freiburg war es auf vielen Ebenen am Ende einfach zu wenig.
Vor allem finde ich, weil bei Potsdam hat schon halt die Power nachgelassen, so, ne? Also ich finde, gegen Ende waren dann auch Räume da, weil sie standen immer noch hoch und hatten aber nicht mehr die Intensität im Anlaufen. Und dann hat Freiburg das ja schon eigentlich immer überspielt bekommen, die erste Reihe. Und dann hat halt wirklich so das Tempo so ein bisschen gefehlt. Ich finde, da hat sich, ich glaube, oder ich, da finde ich, hat sich halt auch gezeigt, dass so eine Shakira Martin, das finde ich, fehlt, die in Umschaltsituationen immer da war und ja, einfach super wichtig war für Freiburg. Genau, und das ist mir nur aufgefallen, so, weil es ist ja auch bei Potsdam, da schwinden halt meistens wirklich in der zweiten Hälfte einfach die Kräfte. Ich glaube, das hat Kurt Roos direkt bei seinem Einstand auch gesagt, dass er physisch da noch aufholen möchte. Und da ist eben die Frage, ja, wir sind jetzt halt in der entscheidenden Phase, das Spiel gegen Jena steht bald an. Ja. Also jetzt muss man halt einfach da sein und am besten über 90 Minuten, weil sonst ist es ja oft, dass sie sich auch, sie halten die Spiele ja teilweise sogar noch offen, also natürlich mit Ausnahmen, ne? Aber am Ende war es zumindest in der Vergangenheit so, dass dann aber irgendwann doch das Tor fällt, weil sie halt eben nicht mehr oder nicht diese Power über die ganzen 90 Minuten gehen können. Ja, trotz dessen, bei dieser Leidenschaft hätten sie sich mittlerweile mindestens einen Punkt auf jeden Fall verdient gehabt.
Ja. Und das finde ich irgendwie auch total schön, weil ich fand, es gab ja auch irgendwie Phasen der Saison, wo das eben auch nicht mal die Leidenschaft so richtig da zu sehen war unbedingt. Da war, hat das eher so ein bisschen fast hoffnungslos schon gewirkt, fand ich. Ich habe gerade noch mal nachgeguckt im Kalender extra, in 5 Wochen ist, das müsste das sein, am 13. April das Spiel gegen Jena. Da werden wir natürlich ganz genau hingucken. Ich würde auch noch ein positives Wort über Viktoria Schwalm verlieren wollen. Die hat mir auch ganz gut gefallen, soweit eigentlich. Finde ich, macht es da sehr, sehr gut.
Ist für mich immer, finde ich, die einzige, wo ich so denke, oh, das hat Hand und Fuß, was sie macht da vorne. Ja. Also die halt macht wirklich alles überlegt und die spielt eigentlich selten so einen blinden Ball nach vorne. Ist auch gut im 1 gegen 1. Also die ist extrem wichtig, dass die wieder fit ist. Und ja. Ah, und was ich noch bei Freiburg ergänzen wollte, ist nur, sie gewinnen ja dieses Spiel auch, und ich, die letzten Spiele hatten sie ja eine gute Phase, aber es waren, finde ich, auch alles Gegnerinnen, wo sie, glaube ich, den Anspruch haben, auch zu gewinnen. Also es waren jetzt Köln, Jena und Potsdam, wenn ich mich nicht völlig täusche. Und jetzt kommen eben schwierige Spiele mit Frankfurt, Leipzig, Wolfsburg. Also sie haben jetzt da gepunktet, wo sie auch punkten müssen und wollen. Und das ist auch gut, dass sie das machen, aber ich glaube, jetzt kommen auch noch mal andere Spiele. Und da bin ich gespannt drauf.
Wie das aussehen wird. Du hast es gerade schon gesagt, es geht als nächstes gegen Eintracht Frankfurt, danach nach Leipzig und dann zu Hause gegen Wolfsburg. Für Potsdam geht's nach Essen. Ich finde ehrlich gesagt, so wie die beiden Teams aktuell so sich gezeigt haben, könnte da was drin sein für Turbine. Danach empfangen sie zu Hause Hoffenheim, danach geht's eben auswärts gegen Jena. Ihr Lieben, damit sind wir durch mit dem Spieltag und wir kommen zu einer meiner Lieblingskategorien quasi, die Spieltags-Awards. Freue ich mich immer sehr drauf. Legen wir mal los mit unseren MVPs. Charlotte, möchtest du loslegen?
Ja, ich glaube es. Ja, gerne. ich habe ein bisschen die Sorge, dass ihr das vielleicht auch habt. Ist bei mir auf jeden Fall Clara Bühl. Ich finde, die hat ein richtig, richtig gutes Spiel gemacht. Die hat gezeigt, was sie kann. Das war der entscheidende Faktor, finde ich, im Spiel gegen Köln. Genau, also die fand ich richtig stark. Die hatte auf der linken Seite, ob das jetzt dann Imping war, Anna Gerhardt, Matisik, die hat da, wenn die wollte, ist die, hat die den Ball vorbeigelegt und mit ihrem Antritt war sie weg. Also da hat man einfach gesehen, was die für eine individuelle Qualität hat und die war da entscheidend für den Sieg, würde ich sagen.
Justin, bist du mit dabei oder hast du wen anders?
Ja, kann man so sehen, aber Bühl hatte ich jetzt nicht auf dem Schirm. Ich habe tatsächlich Livia Peng genommen, relativ spontan dann zwischen Aufnahme und Abpfiff, weil für mich sie der Faktor schlechthin dafür war, dass Bremen überhaupt die Chance hatte, dieses Spiel zu gewinnen. Also wir haben vorhin drüber gesprochen, normalerweise ist das wahrscheinlich irgendwie ein 3-0-Sieg für Hoffenheim oder so. Und Peng hat da wirklich sehr viel, sehr gut pariert, aber auch sehr viel gut antizipiert. Also wenn ich daran denke, wie oft sie auch rausgekommen ist aus ihrem Kasten und da viel sehr gut wegverteidigt hat, war schon ein sehr gutes Spiel von ihr. Und ja, da hat sie sich den MVP-Award, glaube ich, verdient.
Habe ich bei mir auch mit auf den Zettel genommen. Auf jeden Fall 100% Livia Peng. Aber wenn du sie jetzt schon genannt hast, würde ich noch mal Geraldine Reutler auch mit reinschmeißen bei der Eintracht Frankfurt, gerade durch ihren Treffer auch quite literally MVP, dann auch die Punkte irgendwie mitgeholt und einfach ein super Spiel mal wieder gemacht. Ja, sehr auffällig gewesen immer. Dann nehme ich sie anstatt Livia Peng, dann haben wir da 3 Namen stehen. Unsung Heroine, Charlotte Bruch. Bitte sehr.
Eigentlich wurde sie jetzt schon zu viel besungen, aber ich hatte Yella Veit auf dem Zettel und Livia Peng auch auf jeden Fall, aber weil ihr sie jetzt eh schon genannt habt und MVP hat sie durchaus verdient. Reuteler war da auch mit im Topf, aber ich entscheide mich, glaube ich, für Yella Veit, weil ich finde, dass ja bei so einem Sieg geht da vielleicht auch manchmal so ein bisschen dann das unter, die Defensive, aber die, finde ich, hat ein super Spiel gemacht. Ist nicht so leicht für so eine junge Spielerin, glaube ich, so eine Sarah Dawson zu ersetzen. Und wie du es schon gesagt hast, vorhin auch mit so einem Selbstverständnis und so einem Selbstbewusstsein, hat super Fähigkeiten am Ball, gegen den Ball. Ja, Geller Fight.
Justin, hau raus.
Caroline Simon, ich weiß nicht, ob sie jetzt wirklich unsung ist. Also sie wurde ja in ihrer Karriere schon häufig auch besungen, aber ich habe das Gefühl, im Moment wird sie ein bisschen zu wenig besungen, weil für mich ist sie ein Faktor dafür, dass die Bayern sich wieder so stabilisiert haben, dass sie mit dem Ball wieder deutlich besser sind, auch im Spielaufbau. Sie ist super aktiv, spielt tolle Pässe in die Spitze auch. Jetzt war sie auch mal mit einem Tor direkt quasi am Sieg mitbeteiligt, aber ja, für mich einfach eine richtig spielstarke Linksverteidigerin und ich frage mich so ein bisschen, warum das Thema bei ihr mit der Nationalmannschaft nicht noch ein bisschen größer ist, weil für mich ist das schon auch eine Problemposition beim DFB-Team. Und ja, also Caroline Simon ist nicht mehr die allerschnellste und beste Verteidigerin, aber sie ist schon eine sehr, sehr spielstarke Spielerin und ja, macht da einfach aktuell bei den Bayern einen ziemlich guten Job.
Unterschreibe ich. Ich würde Kaitlin Dijkstra mit reinnehmen, weil ich finde, dass die sich, vor allen Dingen nach, fand ich, dass sie anfangs so ein bisschen Schwierigkeiten hatte, sich echt gut eingefunden hat da bei Wolfsburg. Die macht Meter ohne Ende, ist total stabil. Da auf der Außenposition bei den Wolfsburgerinnen finde ich es richtig, richtig stark. Also in Verteidigerin, die dann so hochschiebt auch noch. Das gefällt mir richtig gut. Also wie die sich da eingefunden hat und performt gerade gegen Leipzig, fand ich sie auch ziemlich stark. Nehmt ihr das an?
Absolut.
Auf jeden Fall.
Super. Dann kommen wir zum Moment des Spieltags über Justin, den du schon angeteased hast.
Nee, den hast du sogar schon angeteased. Ich habe Caroline Simon vorhin angeteased. Du hast das mit dem einmal angeteased, aber ist ja kein Problem. Ja. Ja, ich habe mich total schwer getan und dann habe ich mir gedacht, ach komm, dann lässt du deinen Frust darüber raus, dass RB Leipzig so ein Riesending daraus gemacht hat, dass sie diesmal eine Stadionsprecherin am Weltfrauentag hatten. Und dann habe ich so ein bisschen recherchiert und wollte eigentlich herausfinden, wie die Frau denn überhaupt heißt. Und dann bin ich irgendwie hängen geblieben auf der Website von RB Leipzig und habe da so eine Website oder so einen Artikel gesehen, wo der Ablaufplan des Tages, des Aktionstages sozusagen, dargestellt wurde. Und da ist bei mir wirklich viel im Hals stecken geblieben. Also das ist, ich weiß nicht, ob das Comedy sein soll, aber ich zitiere mal eine kurze Passage. Der Weltfrauentag klingt dann übrigens auch aus den Lautsprechern. Im Rahmen des Spiels läuft eine von unserer Mannschaft erstellte Playlist mit empowernden Tracks. Außerdem wird unser Stadionsprecher erstmals bei einem Heimspiel der RBL-Frauen von einer Stadionsprecherin unterstützt. Und jetzt kommt das Highlight. Darüber hinaus habt ihr am Samstag gemeinsam mit unserem Exclusive-Partner DHL die Möglichkeit, eine kostenlose Postkarte an die Frau eures Lebens zu verschicken. Direkt bei uns an der RB Leipzig Fußballakademie am Kotterweg. Ja, also eigentlich müsste ich ja euch jetzt das Wort überlassen, aber ich finde es einfach absurd und finde das wirklich, ich will RB Leipzig jetzt nicht allein an die Wand stellen, weil ich finde, das ist stellvertretend für eigentlich fast alle, die aus diesem Tag da irgendwie so einen Aktionstag machen. Ich finde das einfach albern, ich finde es nicht konsequent, wenn man an einem Tag da irgendwie so ein großes Ding daraus macht, wenn man es dann auch noch kommerzialisiert. Und dann eben, also ich frage mich, gut, jetzt habt ihr einmal eine Stadionsprecherin gehabt, wo ist die Stadionsprecherin im Rest des Jahres? Ich glaube, das ist so ein bisschen Thema verfehlt oder sehr Thema verfehlt, weil es geht ja schon um größere Themen. Es geht ja schon um Gender Pay Gap, es geht darum, wie viele Frauen sind in welchen Positionen vertreten etc. Ja, und da finde ich sowas dann einfach eigentlich unangebracht, muss ich fast schon sagen. Also das ist, finde ich einfach nicht gut.
Charlotte, hast du da Gedanken dazu?
Ich sehe es genauso. Also ich habe es jetzt nicht recherchiert, aber wenn ich das höre, dann es passt auch irgendwie dann zu diesem Verein, muss ich sagen. Ja. Aber also es ist schon echt. Und übrigens hat der Kommentar bei The Zone sein Übriges dazu auch getan. Also
ja stimmt.
Ich habe das gar nicht.
Ich glaube, was war? Keine Namen. Also das war irgendwie, ich glaube, er sagte irgendwie, ja, heute ist ja auch Weltfrauentag und das ist wichtig und das sollte auch jeden Tag so sein. Genauso wie es jeden Tag einen Männertag geben sollte, also 365 Tage im Jahr sollte auch nicht nur ein Weltfrauentag sein, sondern auch ein Weltmännertag und sowieso. Und
ja, alles klar.
Ja.
Wow. Oh mein Gott.
Es wäre fast schon lustig, wenn die Realität nicht so traurig wäre.
Ja. Auf jeden Fall. Und das ist es halt wirklich irgendwie, ich meine, ich bin ehrlich gesagt auch am feministischen Kampftag immer sehr hin und her gerissen, weil ich das super wichtig finde, dass man einen so einen Tag hat, an dem man noch mal mehr aufmerksam macht und eben dann auch an Stationen, an Orten, in Medien, in Unternehmen was dazu hört und sich positioniert sieht, wo man es vielleicht nicht unbedingt erwarten würde und dass dann vielleicht Leute, die damit nicht so viel Berührungspunkte haben, auch mit Feminismus im besten Falle in Berührung kommen oder zumindest eben dann doch mal mit Frauen in solchen Positionen in Berührung kommen. Von daher finde ich es schon irgendwo auch cool, aber auf der anderen Seite wirklich ist mir das gerade jetzt auch an dem Spieltag eben so ein bisschen sehr sauer aufgestoßen, weil ich echt gedacht habe, so ja, und sonst, wie du meintest, Justin, ne? Was ist mit all den anderen Spieltagen, mit all den anderen Tagen im Jahr, wo das dann eben nicht passiert? Also dann, keine Ahnung, vielleicht wenn man irgendwie eine neue Abteilung plant oder sowas oder sowieso Umstrukturierung oder sowas, dann kann man von mir aus diesen Tag, lieber wäre es mir das auch ganz normal zu machen, aber dann kann man von mir aus auch diesen Tag zum Anlass nehmen, hey, jetzt stellen wir irgendwie unser neues Team vor oder Umstrukturierung und haben jetzt halt von Grund auf immer Frauen in Führungspositionen, in prominenten Positionen in diesem Verein. Denn okay, schlimm genug, dass man das an so einem Tag machen muss dann, aber immerhin wäre es was Längerfristiges. Aber wenn jetzt so für diesen einen Tag, naja, ich rede mich gerade in Rage.
Das und das auch noch zu kommerzialisieren, das ist dann
ja.
Die Höhe.
Ja! Also,
ja. Ja. Aber also grundsätzlich auch, das auch als letzter Punkt von mir dazu, gerade in der Bundesliga der Frauen, wo ich mir so denke, ja, ihr habt in den letzten Jahren schon auch ein bisschen was bewegt und die Clubs, die dort sind, die alle ja von, also fast alle davon profitieren, in Anführungsstrichen, dass sie eine starke Männerabteilung dort auch haben. Gerade diese Clubs stehen ja auch in der Verantwortung, finde ich, historisch gesehen, aber eben auch jetzt aktuell die Entwicklung weiter voranzutreiben. Und da habe ich jetzt schon in den letzten anderthalb, zwei Jahren wieder das Gefühl, dass gerade wieder so ein kleiner Stagnationsprozess einsetzt, wo man einfach das Gefühl hat, okay, jetzt wurde was erreicht, aber damit müssen wir uns jetzt auch mal zufrieden geben und es reicht jetzt wieder. Und ja, da finde ich es dann einfach, sollte es nicht solche Aktionsspieltage geben, sondern wirklich wieder mehr das Engagement auch dieser Clubs, das wieder voranzutreiben und da auch zu zeigen, wir haben echtes Interesse daran, den Fußball in Deutschland dort weiterzuentwickeln, voranzubringen, zu professionalisieren weiterhin. Und da gibt es so, so viele Baustellen. Ja, und gefühlt wird das alles so mit diesem Aktionstag dann in dieser Branche und in diesem Bereich so weggelächelt. Und ja, das ist einfach ärgerlich. Und ja, deshalb habe ich diesmal einen Moment gewählt, über den ich mich eher geärgert habe.
Ja, finde ich aber auch wichtig, da drauf aufmerksam zu machen. Charlotte, hast du einen positiveren Ausblick, sag ich mal so?
Ja, wie man sieht. Also, doch, ich glaube, ne, schon.
Auch okay, wenn nicht. Ja. So, weil dann ist es auch eine gute, eine richtige Kategorie. Hier sammeln wir ja alles, was irgendwie sonst vielleicht nicht so Platz hatte.
Doch, meiner ist schon insgesamt positiv, würde ich sagen, mein Moment. Und zwar ist es beim Spiel Köln gegen Bayern gewesen. Nach dem 0-3 Köln wirklich dann aussichtslos hinten. Und dann wurde die ganze Kulisse nochmal richtig laut und das Kölner Stadion haben alle gesungen und Köln angefeuert. Und das fand ich einen coolen Moment. Also, genau.
Ja. Habe ich tatsächlich auch mit in meiner Liste die Stimmung in Köln, die ja wirklich echt fantastisch war. Auch so generell dann eben fast 36.000 Zuschauende, Sonne, frühlingshaftes Wetter. Mhm. Und irgendwie so eine richtig tolle Stimmung, das hat mir schon auch sehr, sehr gut gefallen. Ich habe auch mit reingenommen die Stimmung in Bremen, weil für einen Montagabend irgendwie so ganz gute Stimmung, fand ich ordentlich, macht immer sehr viel Spaß. Würde mich aber, glaube ich, entscheiden für ein ganz schönes Zeichen, irgendwie die Essen-Spielerinnen, die sich in Winkler-Trikots warm gemacht haben. Das fand ich irgendwie ganz schön, hatten sie die Nummer 1 auf dem Rücken und Winkler stehen. Ich habe mich erst irgendwie gewundert, weil ich das nur so relativ verdeckt auch vom Rücken gesehen habe und dann irgendwie, ich weiß nicht, eine andere Frisur oder sowas. Jedenfalls meinte ich dann so zu sehen, ich glaube nicht, dass das Sophia Winkler ist, die da das Trikot trägt. Und dann irgendwann checkte ich so, okay, alle tragen so ein Trikot. Genau, Grüße an die verletzte Torhüterin da. Das wäre meine Wahl für den Moment des Spieltags. Euro finde ich auch sehr ja, wichtig und schön und gut. Und ich verlaber mich hier gerade schon wieder, weil wir jetzt am Ende der Sendung sind. Und möchte mich da noch einmal ganz, ganz herzlich bei euch beiden bedanken, Justin und Charlotte. Justin Kraft, freier Journalist für diverse Medien, Chefredakteur und Inhaber von Miasan Roth. Dankeschön, dass du hier warst.
Sehr gerne und vielen Dank für das tolle Gespräch. Ich habe wieder sehr viel mitgenommen von euch beiden heute.
Das ist voll schön. Charlotte Bruch, auch dir ganz, ganz lieben Dank vom Tagesspiegel, wo sie vor allem für die Berliner Vereine schreibt, aber eben auch das DFB-Team im Blick hat und den Frauenfußball. Auch schön, dass du dabei warst. Ich fand es eine wirklich tolle Runde. Danke dir.
Ja, absolut. Geht mir genauso. Vielen Dank auch für die Einladung. Und ja, hat mir Spaß gemacht.
Die geht raus auf jeden Fall auch an Max und an Moritz. Und hier kommen dann noch die Ankündigungen. Wie immer könnt ihr natürlich auch noch viele weitere Sendungen im Rasenfunk hören. Zum Beispiel zum Spieltag der Männer. Die Folge ist schon draußen mit Eva-Lotta Bohle. Da gibt es einen Schwerpunkt zu Mainz, zum ersten auf FSV Mainz. Ich kann nicht mehr reden, ne? Oh mein Gott. Zum 1:05 bei den Männern und eine Ligatour Europa gibt's auch noch. Und an dieser Stelle darf ich euch auch noch meinen Podcast empfehlen, den Frauenfußball-Podcast. In dieser Woche erscheint die Folge nicht am Dienstag, sondern am Donnerstag, denn ich werde am Donnerstag mit Britta Karlsson sprechen. Da freue ich mich richtig dolle drauf, haben wir lange in Planung gehabt und jetzt eben nach diesem Highlight-Spiel, das wird richtig cool. Und noch eine andere Empfehlung, Revolution und Ferien mit Josephine Abraku und Mareike Kaiser, ist eine neue Entdeckung meinerseits. Finde ich eine sehr coole Geschichte, die beiden sprechen mit einem sehr kritischen, gesellschaftskritischen Blick auf über Themen, die uns alle bewegen, jetzt in der aktuellen Folge sind, die sind so erste Jobs, die man hat in eben dieser kapitalistischen und patriarchalen Weltthema. Ist wirklich sehr interessant, sehr interessante Blickwinkel, die ich da auch nochmal mitgenommen habe. Also klickt da rein, klickt auch rein beim Frauenfußball-Podcast und natürlich in alle anderen Folgen vom Rasenfunk und damit verabschiede auch ich mich, Nina Potze, hier, ja, schön, dass ihr dabei wart. Wir sehen, hören, wie auch immer uns. Ciao, ihr beiden.
Der Rasenfunk lebt von euren Beiträgen. Vielen Dank.